Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
In den nächsten zwei Stunden würde ich ganz gerne mit euch über Gott reden. Das ist das, was die Zeugen Jehovas auch immer machen, wenn die euch an der Haustür belästigen und euch irgendwie erzählen wollen, dass Masturbation eine ganz schlimme Sache wäre. Dabei wissen wir ja alle, dass Masturbation keine ganz schlimme Sache ist. Ich würde ganz gerne mit euch über Gott reden, weil heute Ostern ist. Also heute ist Karfreitag, dieses Wochenende ist das Osterwochenende. Und immer Ostern, seit vielen Jahren schon, stelle ich eine Standardfrage. Und die stelle ich heute auch mit allem, was dann natürlich aus dieser Standardfrage noch für Fragen erwachsen. Ich wüsste ganz gerne, und das ist meine Standardfrage, wie sieht euer Gott aus? Denn immerhin ist Ostern ja ein Fest, das der Gott der Christen oder zu Ehren des Gottes der Christen, so rum muss man es, glaube ich, formulieren. Und ihr feiert ja auch alle brav und geht auch alle brav in die Kirche und betet auch immer alle brav und so. Und da wüsste ich ganz gerne mal, mit wem ihr denn da eigentlich redet, wenn ihr betet. Wie sieht eigentlich euer Gott aus? Und falls ihr den Gott der Christen nicht zufälligerweise zu eurem Gott gemacht habt oder zu eurem Gott gemacht bekommen habt, ehrlicherweise muss man ja sagen, dass es so läuft, habt ihr vielleicht einen anderen Gott? Ist euer Gott vielleicht Geld und nicht der Herr? Dann sieht euer Gott halt so aus wie ein Geldschein oder ein Geldstück, je nachdem. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Ich wüsste gerne, wie euer Gott aussieht. Beziehungsweise wüsste ich ganz gerne auch mal, das könnt ihr mir vielleicht erklären, was gibt's denn eigentlich zu feiern an Ostern? 0331 70 97 110. Also was gibt's da zu feiern? Die haben euren Gott ans Kreuz genagelt, ja? Irgendwie alles scheiß, ja, seit 2000 Jahren irgendwie alles scheiße auf der Erde, ja, und ihr feiert? Verstehe ich nicht. Vielleicht mag mir das mal der eine oder die andere erklären unter 0331 70 97 110. Wie sieht dein Gott aus, würde ich ganz gerne wissen, unter 0331 70 97 110. Was ist das für ein Ding, Gott? Was ist das, woran ihr da glaubt? Warum glaubt ihr daran? Was für einen Sinn hat es für euch, daran zu glauben und euch möglicherweise sogar noch irgendwelchen Regeln zu richten, von denen in der Regel dicke Männer in albernen Klamotten sagen, dass diese Regeln der Wille eures Gottes sei. Was ist da eigentlich los? Was ist dieses Osterfest eigentlich? Also ich gebe ja immer wieder offen und gerne zu, dass ich mit Religion nichts am Hut habe. Ich glaube mit Sicherheit auch an was. Ich weiß nicht an was, das kann man immer von außen am besten beurteilen. Ob jemand irgendwelche Glaubenssätze hat, die in der Irrationalität gründen, wie der Glaube an Gott das ja auch tut. Aber ich versuche jedes Jahr aufs Neue mal ein bisschen die Welt durch eure Augen zu sehen, beziehungsweise in eure Köpfe reinzugucken, sofern mir das in so einer Radiosendung möglich ist, um rauszufinden, was da eigentlich passiert in euren Köpfen, wenn ihr gerade an Gott glaubt. Darf man das überhaupt so sagen? Ist das überhaupt so? Glaubt man eigentlich durchgehend? Das ist so ein bisschen wie mit Internet, ne? Wie oft sind sie im Internet? Und moderne Menschen sagen, wie oft? Einmal am Tag und zwar den ganzen Tag. Ist das auch so, wenn man religiös ist? Glaubt ihr den ganzen Tag an Gott? Also ist das irgendwie so eine Vorstellung in euren Köpfen, die ständig vorhanden ist? Oder ist das eine Vorstellung, die ihr an- und ausschaltet, gerade so, wie ihr es braucht oder gerade so, wie ihr wollt oder wie ihr möglicherweise müsst? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich würde ganz gerne mit euch über Gott reden, beziehungsweise würde ich ganz gerne von euch über Gott erzählt kriegen, weil ich kann schlecht über was reden, was in meiner Welt nicht existiert. Und darum seid ihr dran. 0331 70 97 110. Ja? Und wie immer am Anfang, wenn niemand mit mir sprechen will, liegt das eigentlich an mir oder liegt das am Sendeplatz? Ist irgendwas? Ist irgendwie. Ich glaube, ich. Jonte, soll ich kündigen? Was soll. Ja, wieso ruft da eh keiner an? Dann kann ich auch kündigen. Achso, ihr hört Jonte gar nicht, ne? Nee, Jonte, die feiern heute nicht, weil ist doch Feierverbot. Feiern trotzdem mal. Ja, okay, dann feiert mal schön. 0331 70 97 110. Wie sieht euer Gott aus? Och, ich hätte es gern nochmal gehört, aber kann ja noch werden. Ne? 0331 70 97 110. Lasst uns über Gott reden, weil Ostern ist. Wann sollten wir denn sonst über Gott reden? Guten Abend, Willi.
Guten Abend.
Du rufst aus Mitleid an, richtig? Oder kannst du das Lied nicht mehr ertragen?
Nein, ich habe überlegt, ob ich anrufe und dachte so, naja, da es ja allgemein bekannt ist, dass die meisten anrufen ungefähr eine halbe Stunde, bevor die Sendung zu Ende ist und man dann nicht mehr durchkommt.
So, das ist halt, ja, das ist, ja.
Und ich dachte, naja, bevor du da dann doch unbedingt anrufen willst, weil du irgendwas richtig stellen willst, rufst du lieber gleich an, dann kommst du wenigstens durch.
Stellst es lieber gleich richtig. Was werden denn die Fehler sein, die in der Sendung noch passieren werden?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass anscheinend das ja gerade ein sehr beliebtes Thema ist, weil in der Late-Line gestern, war auch...
Ach echt?
Mit, ja.
Aber die war ja nicht auf Fritz zu hören, wenigstens.
Die war nicht über Fritz, aber ich habe es bei Facebook mitbekommen.
Ja, ist halt naheliegend, das Thema, ne?
Ja, na klar. Ja. Nee, richtig stellen. Ich bin halt auch Christ und das schon seitdem ich denken kann, weil meine Eltern Christen sind und man wächst halt damit auch auf.
Das wäre jetzt eine meiner vielen Fragen gewesen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Wie kommt eigentlich die Religion in dein Leben?
Die Sache ist, ich denke nicht, dass es unmöglich ist, wenn man nicht christlich aufwächst, Christ zu werden. Aber es ist halt schwieriger.
Ich weiß gar nicht, ob das... Man müsste mal... Das Problem ist halt immer, dass du... gerade Religion, Glaube, also ne, Osterhase, Weihnachtsmann, Gott ist ja letztendlich nichts anderes. Nur, dass du halt beim Osterhase und beim Weihnachtsmann dann irgendwann mal bereit bist, die Falsifikation zur Kenntnis zu nehmen, ne, weil auf einmal die Geschenke von woanders kommen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man wirklich Christ werden kann oder überhaupt einen Glauben an irgendeinen Gott entwickeln kann, wenn man das nicht irgendwie aus dem Elternhaus mitbekommen hat.
Kann man.
Ich weiß es nicht, bist du sicher?
Ja, kann man. Also ich habe auch eine Freundin, die meinte, das geht nicht, weil also sie ist komplett atheistisch erzogen worden. Ich meine, hier in Brandenburg ist das nichts Besonderes. Mhm. Da ist fast jeder atheistisch erzogen.
Ist die Aufklärung halt schon ein bisschen weiter gediehen.
Naja, Aufklärung, würde mal sagen, DDR verschuldet.
Naja, weil, ist ja jetzt egal, woher die Aufklärung kommt, Hauptsache sie kommt, oder?
Ja, die Frage ist halt, gut, ich weiß ja, dass du nicht so einen guten Draht zur Religion hast, aber ich sehe es nicht als Aufklärung an, aber...
Was? Dass der Aberglaube aus den Köpfen der Menschen verschwindet, das ist aber genau, das ist doch Aufklärung eigentlich.
Ja, aber die Frage ist ja, was ist Aberglaube, was nicht? Also, das würde ja implizieren, dass es wirklich so ist, dass es Gott nicht gibt. Und da man,
ja, ist ja auch
wenn
so.
Man nicht an, man kann ja sagen, man glaubt nicht an ihn, aber zu sagen, dass es ihn nicht gibt, ist schon mal was ganz anderes.
Naja, die Diskussion brauchen wir ja nicht zu führen, aber ne, dann kannst du mir ja mal zeigen, dass es ihn gibt, dann weiß ich ja, dass es ihn gibt.
Ja,
so einfach ist das halt. Aber egal, es ist halt, in deiner Realität existiert halt offensichtlich irgendetwas, das man Gott nennt. Was ist das, was da existiert?
Es ist keine Person, also nicht direkt. Es ist irgendetwas. Also es ist etwas, was mir Kraft gibt. Und das ist halt, ich denke, ich beziehe wirklich aus dem Glauben meine Kraft.
Wie? Wie machst du das? Also wenn ich gerade irgendwie total konfus bin und keinen Überblick habe, meditiere ich eine Viertelstunde und dann geht das wieder. Was machst du,
wenn du
Kraft brauchst?
Also für mich, ich weiß, dass es dort jemanden gibt, und oder dass es dort etwas gibt. Ich maße mir nicht an, in welcher Gestalt auch immer, das festzulegen. Aber ich weiß, dass es dort etwas gibt und ich habe oder mir wurde von Kind auf beigebracht und das habe ich mir auch für mich auch so erfahren, dass ich weiß, dass es immer jemand da ist und auch für mich da ist. Und das alles, egal wie schlimm es eigentlich auch ist, was ich mache, mir auch vergeben werden kann. Und dass ich halt trotzdem und egal wie böse ich behandelt werde, es jemanden gibt, der das halt weiß und mit dem ich mehr oder weniger darüber reden kann. Also
aber müsste dich das nicht eigentlich dann erst vom Glauben abbringen, weil angeblich ist euer Gott allmächtig?
ja.
Eine Theodizee-Frage jetzt, ne?
Ja, er ist allmächtig, aber nein. Ich wurde in der Kindheit viel gemobbt.
Ja.
Und da hat mir das geholfen, zu wissen, dass da jemand ist, der halt auf mich aufpasst. Und ich habe halt meine Kraft daraus genommen. Ich kann das auch nicht so gut erklären. Das ist
darum verstehe ich das halt auch immer nicht, wenn ihr Christen mir sowas erzählt.
Es ist sehr schwierig, das zu erklären.
Du gehst davon aus, es gibt jemanden, eine Wesenheit, der du nicht egal bist, richtig?
Ja, genau.
Aber darüber hinaus ist diese Wesenheit komplett unerheblich für dich und dein Leben, weil sie beeinflusst das in keiner Weise, sie steuert nichts, sie macht gar nichts, sie ist einfach nur vorhanden.
Wie soll man das sagen? Gott ist nicht der Puppenspieler, der uns wie Marionetten bewegt. Ja. Nein, das ist er nicht. Er hat uns den freien Willen gegeben, weshalb es auch Leute gibt, die nicht an Gott glauben und welche, die an ihn glauben.
Ziemlich viele sogar.
Es gibt Leute, die nicht an ihn glauben und Leute, die an ihn glauben.
Wozu? Aber wozu brauche ich den dann? Also ich verstehe nicht, wie du da Kraft rausziehst. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem gerade.
Die Kraft ziehe ich daraus, dass ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Oder für mich weiß ich das. Und egal, wie schlimm oder was passiert, ich weiß so oder so, dass es etwas geben wird. Also, dass ich dann, egal was passiert, sicher bin, sozusagen.
Müsstest du dich dann aber nicht eigentlich direkt umbringen? Weil dann ist es ja sofort besser.
Nein, eben genau das ist es ja nicht, weil das Leben Prüfung ist.
Wofür?
Das ist schwierig zu erklären. Ich glaube nicht daran, dass es ein Fegefeuer gibt. Aber
ja, wenn der Papst das einfach so abschaffen kann. Nee, die Vorhölle hat er abgeschafft, ne?
Ich glaube nicht ein Papst.
Ah ja.
Ich glaube nicht.
Aber der gehört doch, ist doch integraler Bestandteil des Christentums. Oh, es ist ein Christentum.
Ist integraler Bestandteil der Katholiken.
Ja gut, die Protestanten sagen, wir brauchen den Mann nicht, aber letztendlich berufen sie sich auf dieselbe Bibel, die Katholiken oder damals die Kirche im dritten Jahrhundert zusammengeknuppert hat irgendwann, ne?
Na gut.
Also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass es überhaupt trennbar ist. Also ich höre das ja sehr oft so, nein, ich glaube nicht an die Kirche, aber ich glaube ans Christentum. Ich denke mal, nee, die haben die aber erfunden.
Ich denke, man braucht die Institution Kirche nicht, um zu glauben. Aber weil die Institution Kirche zieht aus dem Glauben ihre Macht oder versucht aus dem Glauben Profit und Macht.
Ja, weltliche Macht ziehen die daraus. Und zwar richtig viel. Ja.
Genau. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die Institution Kirche manchmal sogar ein Hindernis sein kann zu glauben, weil man halt was gegen die Kirche hat. Aber
du hast natürlich auch gleichzeitig in der Institution Kirche, vor allen Dingen, wenn du sie runtergranulierst, also ne, wenn du jetzt nicht irgendwie die große Kirche, also diese dicken Männer in den albernen Klamotten da siehst, die irgendwie die ganze Zeit Schwulenhetze betreiben und solche Sachen, wenn du von denen absiehst und dir den Pfarrer bei dir vor Ort anguckst, dann ist natürlich auch wiederum die Organisation Kirche genau die Einheit, die dir überhaupt erstmal, wie soll ich sagen, ja, einen unkomplizierten Zugang zu einer Gemeinde verschafft.
Ja, naja, das ist ein bisschen komplizierter, weil ich zu keiner großen Konfession gehöre.
Mhm.
Bei uns, bei meiner Konfession ist es so, dass eine Gemeinde ungefähr, also eine normale Gemeinde, zwischen 50 und 150 Mitgliedern hat.
Was für eine Glaubensrichtung vertrittst du?
Baptisten.
Ah, das sind die erst mit 18 getauft werden. Nee, mit 16, ne? Oder?
Nein, Moment.
Die sich aussuchen dürfen, ob sie... Nicht?
Genau, sie werden nicht als Kleinkinder getauft. Das ist das, was viele als... Also erstens gibt es keine Kirchensteuer und zweitens werden sie nicht als Kleinkinder getauft.
Es gibt keine Kirchensteuer?
Nein.
Sehr gut.
Es gibt diesen, weil es in der Bibel steht, den Zehnten, den man geben kann, aber man wird nicht verpflichtet dazu.
Mhm.
Also wer es freiwillig macht, tut's.
Ist ja auch sinnvoll.
Viele. Ja. Das machen viele, weil wir halt daran glauben, aber man muss halt nicht.
Habt ihr diese Feiertage, die wir jetzt gerade haben, denn dann auch bei euch? Oder,
Wir sind eine christliche Konfession. wir haben halt nur so, sagen wir mal, ja, wie sagt man denn, das Rahmenbedingungen verändert. Also
ja, ich finde das ja sehr, sehr sympathisch, dass Baptisten sagen, nee, wir zwingen den Kindern nicht unsere Religion auf, sondern genau, sie dürfen sich frei entscheiden, selber. Was sie natürlich nicht tun, weil du entscheidest dich wahrscheinlich so, wie deine Eltern sich entschieden haben irgendwann mal.
Nein,
aber es gibt wenigstens noch so einen kleinen Ausweg. Das finde ich irgendwie ganz cool daran.
Also meistens nicht. Wir wurden zwar alle von unseren Eltern immer in den Gottesdienst geschleppt, zumindest immer am Anfang.
So meine ich das nicht. Ich meine jetzt nicht, dass so, ja, dass du ihnen dann hinterher in die Kirche gehst, in die deine Eltern dich immer mitgeschleppt haben, sondern du wirst ja hinterher höchst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Glaubenssystem dir selber aneignen, das deine Eltern dir vorleben. Also es geht jetzt eher um die Vorbildfunktion im ganz normalen Alltag. Das meine
ich. Ja, ich glaube aber nicht, dass, also ich glaube nicht jeder, der das vorgelebt hat, es gibt ja genug Leute, die, oder jetzt mal unabhängig von unserer Konfession, sondern da, wo halt als getauft wird, gibt es viele Leute, die heute nicht glauben, aber getauft sind.
Ja.
Und da haben es ja die Eltern dann auch vorgelebt eigentlich.
Ist halt die Frage, also ich bin konfirmiert worden dereinst.
Also hast du dich nicht dagegen entschieden, dich nicht konfirmieren zu lassen?
Nee, das war mir egal. Das hat man halt gemacht. Was sollen denn die Nachbarn denken? Das ist ja auch sowas. Also Religion verbreitet sich ja durch sozialen Druck.
Kommst du, ganz kurz, kommst du aus dem Westen?
Ja.
Ach so, na gut, okay.
Ach so, in der DDR ist es, glaube ich, noch was anderes gewesen. Wenn du gesagt hast, ich lass mich konfirmieren, dann war das eine sehr bewusste Entscheidung, ne?
Ja.
Aha. Nee, ich bin damals konfirmiert worden und habe jetzt den Faden verloren. Ach, verdammt. Wie war denn das?
Naja, nee, also ich persönlich sehe es so. Also
ach so, jetzt habe ich es wieder, entschuldige. Also ja. Konfirmiert oder wie heißt es bei den Katholiken?
Nee, da ist
wie heißt denn das, was, wie heißt denn
Firmung.
Das? Firmung. Firmung? War es nicht die Kommunion? Ja. War das, also
nee, die Kommunion kriegst du mit 8 oder 9.
Ja, aber ist das nicht,
Nee, die Firmung.
Die Firmung ist der Moment, wo du in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen wirst.
Ja, das ist mit 13 oder 14. So ähnlich wie die Konfirmation, glaube ich.
Das macht ja nicht notwendigerweise jemanden zu einem religiösen Menschen.
Nee.
Der Umstand, dass da irgendwie in einer kalten, zugigen Kirche der Pfarrer drei Vater Unser für dich betet oder so, das macht ja aus dir noch nichts. Und so ist es bei mir. Also, weil du sagtest, meine Eltern haben es mir halt nicht vorgelebt. Also, es ist halt irgendwie, existiert halt nicht.
Also bei uns ist es nur noch mal ganz kurz, um das zu erklären. Bei uns ist es so, dass die Taufe ab, sagen wir mal, 13, eigentlich ab 14, wenn du halt religionsmündig bist, kannst du dich halt entscheiden zu taufen.
Mhm.
Und dann kommen halt Gespräche. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich will mich jetzt taufen lassen, sondern es wird halt befunden, ob du wirklich im Glauben stehst und nicht dazu gezwungen wirst. Also da wird echt darauf geachtet, dass das eine freie Entscheidung ist und nicht jemand sagt, du sollst dich jetzt taufen lassen.
Ist ein bisschen so, wie wenn du Jude werden willst, ne? Gehst in die Moschee und sagst, ich würde gern Jude werden, dann schmeißen die dich erstmal raus.
Moment, du meinst Synagoge.
Synagoge, Moschee. Siehst du, das liegt jetzt nur daran, dass ich hier das Wort Moslem auf meinem Zettel stehen habe und während ich das gerade gesagt habe, da drauf geguckt habe. Mein Gehirn ist echt nichts mehr wert. Mein Gehirn ist das Papier nicht wert, auf den es gemalt ist. Dass es gemalt ist. Ich kann auch nicht mehr Artikel.
Okay.
Red du lieber.
Nein, aber also ich persönlich, nur ein Beispiel, was ich sehr schade finde, ist, man muss ja nicht an Gott glauben, aber wir haben, das hat mir vor einiger Zeit mal ein Musiklehrer erzählt, da ging es um Weihnachten. Und da meinte irgendein Schüler aus der 9. Klasse dann zu ihm, ja, warum gibt es zu Weihnachten eigentlich immer so viele Lieder mit diesem Jesus? Was hat denn Weihnachten mit Jesus zu tun? Also naja, was feiert man denn an Weihnachten? Naja, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und dann
schöner Haken,
hab ich geschluckt.
Schöner Haken.
Dann habe ich geschluckt und habe gedacht, was ist das denn? Man muss ja nicht dran glauben, aber man muss, wenn man christliche Feste feiert, und Weihnachten ist nun mal ein christliches Fest,
stimmt, das gehört eigentlich auch zur Allgemeinbildung, das ist wenigstens Jesu Geburt. Jedes Jahr Ostern ist es so, jedes Jahr Ostern frage ich Leute, was feiern wir heute nochmal? Und ich gebe zu, bis gestern war mir wie immer nicht klar, dass was ist Jesus?
Ist der, das ist ein christliches Fest.
Ja, und der ist halt heute gekreuzigt worden und Sonntag steht er wieder auf.
Genau. Also auch wenn die zeitlichen Angaben
Ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu diskutieren. Also es ist ja nun, dass das alles hinten und vorne erstunken und erlogen ist. Das ist ja, steht doch mal auf einem ganz anderen Blatt. Und ja, dass das heidnischen Kalendarien angepasst wurde und dieser ganze Kram. Ne?
Ja, also, man muss, ich finde das immer sehr witzig oder sehr interessant mit starken, ich würde mal sagen, Atheisten. Oder wie bezeichnest du dich selbst?
Gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich das, also Atheismus klingt immer so nach Ideologie und das ist ja keine Ideologie, die ich vertrete, sondern ich glaube halt nichts. Ist halt, ich glaube mit Sicherheit auch irgendwas, wie gesagt vorhin. Ich weiß nicht, was das ist, was ich glaube. Das werden mir meine Freunde sagen können. Aber so im landläufigen Sinne, es gibt kein mir bekanntes irrationales Überzeugungssystem, dem ich gerade irgendwie anhänge. Ja, also darum gibt es da kein Wort für. Also ich wüsste kein Wort. Ich nenne es halt immer glaubensfrei.
Ich finde es interessant, mit jemandem zu reden, der schon Ahnen hat und der fundiert wirklich versucht, den Glauben, also wirklich kritische Fragen zu stellen. Weil das hast du selten. Meistens kommen dann so, sagen wir mal, in Diskussionen, wo es um Glauben geht, kommen dann häufig so Sachen, wo du dir als Christ an den Kopf fasst und denkst, ja, und das soll jetzt mehr ein Argument sein. Und ich finde das echt gut.
Hast du ein Beispiel? Fällt dir ein Beispiel ein?
Da muss ich überlegen.
Okay.
Ich führe so eine Diskussion schon lange nicht mehr.
Ja, ist halt auch müßig eigentlich. Ne? Also es ist halt genauso wie ich habe irgendwann habe ich halt auch aufgehört, irgendwann habe ich halt auch damit aufgehört, Leuten wie dir den Glauben ausreden zu wollen, weil das ist halt Quatsch. Geht halt nicht.
Das stimmt.
Ja. Also geht schon, aber dazu muss ich dich so sehr im richtigen Moment erwischen. Das ist in so einer Radiosendung mit Sicherheit nicht möglich.
Ja, das denke ich auch. Ja. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Aber ich lebe immer nach dem Rhythmus, ich bin Christ, aber ich will es niemandem aufdrängen. Wenn man halt kein Christ ist, dann soll man das bleiben. Wenn man das für richtig hält, ich halte halt das für richtig. Und solange mir keiner versucht, meinen Glauben auszureden, versuche ich keinem meinen Glauben aufzudrücken.
Ja, wäre schön, wenn das alle so sehen würden. Aber habt ihr nicht, hat das Christentum nicht eine Missionspflicht oder eine Missionierungspflicht auch irgendwo?
Nein. Ich sehe als Missionierung nicht jemanden zu langweilen oder jemanden das aufzuzwingen, sondern Leuten von Gott zu erzählen, gerne. Und mache ich auch immer wieder. Aber
auch ungefragt? Also so auf so einem Klugscheißer-Niveau oder wartest du, bis irgendwie so jemand wie ich sagt, hier, ruf doch mal an, erzähl von Gott?
Also erzählt ja keiner außer dir oder irgendeinem anderen Radiomoderator, erzähl mal von Gott jetzt, sondern wenn es halt passt.
Mhm.
Also wenn es passt, dann erzähle ich von meinem Glauben. Ich habe einige Erlebnisse gehabt, die mich im Glauben gestärkt haben und die mich auch ein bisschen verwundert haben, aber wo ich der Meinung bin, dass das was mit dem Glauben zu tun hat.
Gottesbeweise sozusagen.
Ja, sozusagen.
Wir machen jetzt Nachrichten, danach erzählst du von deinen Gottesbeweisen.
Oha.
Magst du noch dranbleiben, die paar Minuten?
Ja, können wir machen. Ja?
Sven und Markus, die ihr in der Leitung hängt, ihr kommt auch noch dran, aber ich mache Willi gerade erst, weil der Erste war, der Mitleid hatte und angerufen hat. ihr hört den Blue Moon auf Fritz und ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110, mir anlässlich Ostern von eurem Gott zu erzählen. Wie sieht euer Gott aus? Was gibt's eigentlich Ostern zu feiern? Na, kann mir Willi bestimmt auch gleich sagen. Jetzt machen wir erstmal Nachrichten.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Ja, guten Tag. Ich wollte mit euch mal über Gott reden. 0331 70 97 110. Und der Willi ist immer noch dran. Glaube ich jedenfalls. Bist du noch dran?
Ja.
Ah, super. Genau, Gottesbeweise. Du wolltest erzählen von deinen, wie nennt man das denn, Erweckungserlebnissen? Nee, Schlüsselerlebnissen, ne? Die dich im Glauben gestärkt haben.
Ich wollte, ne? Nicht ich wollte.
Aber du solltest, genau, ja. Das ist halt dein Job.
Nein, also, es gab eins vor längerer Zeit, da war ich 6 oder 7.
Mhm.
Einige würden sagen Glück. Für mich ist es halt Gott gewesen. Aber und zwar, ich reite seit meinem 7. Lebensjahr.
Aha.
Und ich war da auf einer Freizeit und war eine christliche Freizeit.
Natürlich.
ja, zu der Zeit wurde ich noch nur auf christliche Freizeiten durch meine Eltern geschickt. was mir nicht geschadet hat. Und wir waren halt auf einem Reiterhof dort und wir sind geritten und da war ein Hund. Mhm. Der hat ziemlich laut gebellt und ist halt im Quadrat gesprungen sozusagen. Mein Pferd hat sich erschreckt, gestiegen, hat mich abgeworfen und ist einmal eine Runde galoppiert. Und dann blieb es wirklich Zentimeter vor meinem Kopf stehen. Also wirklich auf Höhe meines Kopfes und dann Zentimeter davor wirklich stehen bleiben. Mhm. Und das war für mich so ein Erlebnis, hätte nur einen Schritt weiterlaufen müssen und dann hätte es auf meinem Kopf gestanden.
Ja.
Und wie gesagt, einige würden sagen Glück.
Ja, Schweine hat.
Ja, naja. Aber für mich gibt es kein, also in dieser Definition von Glück gibt es für mich kein Glück, sondern es ist halt Bewahrung. Und das kann man sehen, wie man will. Weil du kannst ja Glück auch nicht erklären.
Doch.
Na, da bin ich erstmal auf deine Erklärung gespannt.
Ach Gott, und das mit meinem heute kaputten Gehirn, wo ich in die Moschee wollte, um Jude zu werden. wie absurd. Glück ist was, das du immer nur ex post, also nach einem Ereignis überhaupt nur als Glück bezeichnen kannst. Und Glück ist halt, wenn ein Ereignis zu deinen Gunsten nicht so eintritt, wie es zu deinen Ungunsten hätte eintreten können. Das Glück.
Na, aber auch, ich weiß, dass du immer sagst, Leute, die etwas behaupten, müssen das beweisen und nicht die, die was anderes behaupten, müssen das Gegenteil beweisen.
Das ist übrigens nicht von mir, sondern das ist von Carl Sagan. Genauer hat er gesagt, außergewöhnliche Behauptungen verlangen nach außergewöhnlichen Belegen.
Genau, aber ich sag's mal so, du kannst nicht beweisen, dass Glück nicht, also dass Glück einfach so eine Laune der Natur ist, dass das einfach passiert, genauso wenig wie ich
beweisen kann. Es ist halt keine Laune der Natur, sondern es ist eine Frage der Wahrnehmung. Es ist halt keine Laune der Natur. Glück ist nicht vorhanden, einfach so. Sondern Glück ist immer nur für jemanden vorhanden, wenn dieser jemand ein Ereignis als glückliches Ereignis wahrnimmt. Ja, und nicht den gemeinen, also das ist ein beliebtes Scheinargument der Christen, beweis mir doch das Gegenteil, geht halt nicht. Ne? Also die Nicht-Existenz von etwas zu beweisen, geht nicht. Außer in der Mathematik, die können alles.
Ja, gut. Aber die Existenz von manchen Sachen zu beweisen, braucht auch einige, zum Beispiel die Existenz von Luft zu beweisen, ist schwierig.
Nö.
Ich meine, du kannst es beweisen,
Ich brauche die nicht zu beweisen. Also die Existenz von Luft ist ja keine außergewöhnliche Behauptung.
Nein. Heißt, es ist schwierig zu erklären.
Wie sich unsere Atemluft zusammensetzt und so, das dann irgendwann genauer zu analysieren, das ist sicherlich was anderes. Aber dass grundsätzlich es etwas gibt, also ein Medium gibt, in dem sich Schall ausbreitet unter anderem, das ist ja relativ klar, wenn du irgendwann mal anfängst, über die Natur nachzudenken und nicht nur Scholastik betreibst. Ne?
Das ist ein doofes Beispiel, aber ja, und was mir gerade nochmal so durch den Kopf gegangen ist, du hast ja eigentlich recht, du meintest, wenn du in die Moschee gehst.
Stimmt, dann wirst du rausgeschmissen. Hock du Arsch!
Und da hast du sogar recht.
Ich habe noch zwei Fragen an dich, bevor ich dich in die Nacht entlasse. Drei, Verzeihung. Du sagtest, Gott ist etwas, das, du sagst, was, du weißt, da oder dort ist noch etwas. Wo?
Irgendwo. Also ich kann Gottes oder den Existenzbereich Gottes kann ich nicht eingrenzen. Für mich, er könnte überall sein, er könnte um mich rum sein, er könnte im Himmel sein, er könnte in der Erde sein, ich weiß es nicht. Aber er ist da.
Dann sagtest du, das Leben sei eine Prüfung. Wofür?
Gott gibt uns den freien Willen. Und wenn du stirbst, bin ich ja der Meinung, dass man danach weiterlebt. Oder sind die Christen der Meinung, dass man danach weiterlebt. Und ich glaube zwar nicht daran, dass man in die Hölle kommen kann, also, aber ich glaube schon, dass die Leute, die gerecht gelebt haben, und ich glaube, da muss man nicht mal wirklich Christ gewesen sein, aber sondern einfach nur wenig Unrecht getan und halt gerecht gelebt. Ich glaube, dass die halt in dem Leben, was danach kommt, besser behandelt werden. Also vielleicht nicht jetzt, dass die anderen schlechter, sondern dass die besser behandelt werden.
Ich weiß nicht wie, aber...
Nee, ist okay. Ich will auch gar nicht diskutieren, sondern ich wollte es nur mal erzählt kriegen. Darum schweige ich so.
Naja.
Und die letzte Frage, was gibt's Ostern eigentlich zu feiern?
Das ja,
die haben euren Gott ans Kreuz genagelt. Das gibt es so
falsch,
nichts zu feiern.
Falsch. Sie haben seinen Sohn. Also,
ist das nicht dasselbe?
Na, ja, gut.
Es jetzt kannst du wieder versuchen, wie seit 3 Jahren versuchst du, glaube ich, schon mir die Dreieinigkeit zu erklären jedes Jahr, aber ja.
Das kann sein, ja, ich weiß es nicht mehr. Also das ist das Problem mit der Dreieinigkeit ist, dass man der Meinung ist, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist.
Mhm.
Man aber nicht, in der Bibel steht zum Beispiel, dass Jesus sagt, er wird zur Rechten seines Vaters sitzen.
Mhm.
Also da man selber, da im Christentum man sich nicht anmaßt, Gott als auf irgendeine Darstellung sozusagen festzulegen. Also was Gott ist, maßt man sich nicht an zu sagen.
Aber gleichzeitig man ja auch verlangt man, dass man dran, dass dran geglaubt wird.
Naja, es gibt, aber es steht, du sollst dir kein Bild von mir machen. Steht in den Geboten drin. Du sollst dir von, ich bin der Herr dein Gott, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Also vorher kommt noch, du sollst keine Götter neben mir haben. Hm. Aber du sollst dir kein Bildnis von mir machen.
Warum eigentlich nicht? Das wäre das Erste, was ich den fragen würde. Wenn er zu mir kommt und sagt, hier, 10 Gebote, würde ich sagen, was soll denn der Scheiß?
Ja, weil du sollst ihn anbeten und nicht die Bilder. Es geht darum, dass du nicht Götzen, also nicht irgendwie ein Bild sagst und das ist jetzt Gott, das bete ich an.
Okay.
Das hat was mit Vertrauen, würde ich mal so formulieren, zu tun. Naja, und wir feiern, dass Jesus die Schuld von uns, Jesus ist gestorben.
Für unseres langes Wochenende, wie heute der Postillion gemeldet hat.
Nein, für die Sünden. Also für das, was wir falsch gemacht haben. Für alle Sünden, die noch kommen. Und wenn man halt um Vergebung bittet, dazu muss man nicht beichten, sondern man kann einfach im Gebet vor Gott kommen und halt sagen, ja, ich bereue es, es tut mir leid. Man muss es natürlich ernst meinen. Und dann dadurch, dass Jesus gestorben ist, sind unsere Sünden vergeben. Also das glauben wir. Oder das glaube ich, um es mal konkret zu machen.
Aber wenn das doch so ist, dann ist doch sowieso alles egal mit dem Glauben. Also weil dann ist die Sache ja schon geritzt, sozusagen. Hey, danke, dass du damals alle Sünden sind vergeben, dann brauche ich mich jetzt nicht mehr darum zu kümmern, vielleicht gerecht zu leben.
Genau,
oder?
Das ist es eben nicht.
Mhm.
Weil ich habe ja gerade gesagt, du solltest es ernst meinen. Also es muss dir leid tun. Weil wir der Meinung sind, dass Gott alles mitkriegt, dass Gott allgegenwärtig ist und halt sowieso alles mitkriegt. Und wenn du vor dem Gebet gehst dann halt sagst, ach komm, vergib mir, tut mir leid, aber es ist nicht ernst meint, das kriegt er mit. Also,
wenn wir den ganzen Tag Christen anpöbeln und danach sagen, hey, vergib mir. Genau.
das ist halt meiner Überzeugung nach falsch. Und ja.
Ist Ostern ein Fest der Freude für dich? Oder ist das ein Fest der... Also
es war,
eine Trauer,
wenn ich ehrlich bin, bis jetzt immer ein Fest der Freude. Mhm. Seit diesem Jahr. Ich bin seit 4 Jahren getauft.
Ja.
Und seit diesem Jahr ist es allerdings das erste Mal, dass ich an einem Karfreitag eine Negativstimmung habe.
Mhm. Hast du gestern gesoffen oder warum?
Nein, eigentlich nicht. Nein, ich weiß nicht warum, aber ich habe zum ersten Mal so, ist mir eigentlich bewusst, dass es eigentlich mehr oder weniger der Karfreitag ein trauriger Tag ist.
Ja, das wundert mich halt am meisten, also weil die haben den halt ans Kreuz geschlagen. So,
das ist eigentlich der traurige. Das Fröhliche ist ja, dass er wieder aufersteht. Worüber sich auch streiten lässt, aber ich denke, dann würde ich die komplette Sendezeit füllen und das sind sehr viele, die jetzt auch noch anrufen. Oder die
ja, so viele sind es nicht, aber ja. Inwiefern lässt sich darüber streiten? Glaubst du nicht an die Auferstehung?
Ich glaube an die Auferstehung, aber ich glaube, also es ist schwierig, das zu, ich bin kein Christ, so wie viele sagen, der nichts anzweifelt, was in der Bibel steht.
Mhm.
Ich bin der Meinung, dass die Bibel als Anleitung gedacht ist, aber niemals wörtlich zu nehmen.
Ja, das
weil halt
ist,
das auch nicht stimmt.
Ein großer Effekt der Aufklärung ja eigentlich, also selbst für Christen, hat die Aufklärung ja Gutes gebracht, nämlich, dass man die Bibel interpretieren darf. Ne?
Ja, na klar. Also, ja.
Ich weiß gar nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Keine Ahnung. Ich war kürzlich in Venedig und bin da ins Ghetto. und hab mich bin in eine Galerie reinmarschiert, in der eine illustrierte Tora war. Und hab mit dem Galeristen geredet. Der sprach sehr, sehr gut Englisch. Ein Jude. Und mit, ich weiß gar nicht, wie lange ich mit dem geredet habe. Halbe Stunde bestimmt oder sowas. Dann kam noch irgendwie so noch jemand dazu, so ein Amerikaner, der dann auch noch mitgeredet hat. Und noch ein anderer Jude, der dann auch mitgeredet hat. Und dann standen wir da und haben disputiert, sozusagen. Was sehr witzig war, weil er hat halt so ein bisschen erzählt, also meinte halt, das ist halt auch, er ist halt so ein bisschen aus seinem Glauben erzählt und sowas. Und wir haben uns dann so an diesen an Tora-Illustrationen langgehangelt. Und dem habe ich gesagt, und das ist tatsächlich so, der Mann ist dafür verantwortlich, dass ich das Alte Testament lesen werde.
Das Alte Testament?
Ja, das Neue interessiert mich nicht.
Nee.
Da kann man auch das Leben des Brian gucken. Aber
ich habe letztens einen Film geguckt und da meinte jemand, dass, ach ja genau, die Bibel ist das meistgekaufte Buch.
Ja.
Und es ist doch ein totaler Blockbuster, weil es ist.
Ja, aber es liest Mord, keiner.
Es gibt Mord, Totschlag, ja. es gibt Intrigen, es gibt Inzest, es gibt alles Mögliche.
Das Problem ist halt nur.
Aber das Problem bei diesem Film, bei diesem Buch ist, es kommt vor wie ein Film, der 4 Stunden lang ist und auf 40 Stunden gemacht wird, weil jedes Mal der Abspann gezeigt wird mit dem Protagonisten, dessen Vater.
Ja, gut, das kann man dann überblättern, ne? Das
komplette Stammbobs und halt dessen Alter.
Ja.
Und da hat dieser Filmausschnitt, den ich gerade zitiere, hat da halt voll recht, weil es ist halt so, wenn das halt alles weggenommen würde, könnte man das, glaube ich, komplett auf die Hälfte reduzieren. Weil halt wirklich.
Müssen wir mal probieren, einmal die Bibel runterredigieren, ne? Einfach mal kurz redigieren, damit man die auch mal ordentlich lesen kann, so Bibel für Eilige.
Ja.
Das wäre doch mal was. Na, jedenfalls sagte der, ja, super, drückte mir seine Visitenkarte in die Hand und sagte, wenn es gelesen hast, sag mir, wie es war. Und meinte dann noch, ich sollte versuchen, möglichst eine Übersetzung, die unmittelbar aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt wurde, zu kriegen. Und nicht den Umweg über das Lateinische und mehrere hundert Jahre Aufhübschung durch diverse Redaktionen und Autoren erfahren hat.
Da kann ich dir die Einheitsbibel die Einheitsbibel ist am einfachsten zu verstehen.
Ich habe das neulich, habe ich diese Geschichte irgendwo, ich glaube, in einem Podcast erzählt, woraufhin mir unaufgefordert eine Dame die Elberfelder Studienbibel geschickt hat, ein Riesenschinken.
Die Elberfelder ist sehr schwer zu verstehen. Also sie ist nah am Urtext, aber sie ist schwer zu verstehen. Also so vom Verständnis her.
Aber das finde ich ja okay. Also dass das nah am Urtext ist, finde ich ja super, weil ich fest davon überzeugt bin, dass da kein Wort drin steht. Also da steht kein Wort zufällig drin.
Nee, also bei der Elberfelder ist es aber so, da bräuchte, also habe ich und ich bin eigentlich schon sehr, sehr viel im Theologischen drin. Ich möchte auch Pastor werden.
Ah, cool, echt?
Ja, die Geschichte kann ich nachher nochmal erzählen.
Ein andermal danach nehme ich jetzt mal die anderen dran.
Nee, und zwar die Elberfelder ist theologisch gesehen schwierig. Also da braucht man eigentlich ein bisschen theologischen Grundkenntnisse haben, um die da halt durchzusehen.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir selber eine gekauft, kurz vorher, und zwar eine Ausgabe, die ein Mann übersetzt hat, namens Naftali Herztur Sinai, was ein sehr geiler Name ist, wie ich finde.
Naftali, ja, das ist.
Naftali Herztur Sinai.
Ansonsten, die Einheitsübersetzung ist die Übersetzung, die auch in Deutschland häufig verwendet wird, die relativ nah am Urtext ist und leicht zu verstehen.
Mhm. Schreibe ich mir mal auf, kann ja nicht schaden. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass man für die Bibel bezahlen muss. Ich hätte gedacht, es gäbe irgendwie, also dass man das so, ja, ich würde jetzt gerne die Bibel lesen, dass ich dann irgendwo hingehe und sage, ja, hier, Kirche XY.
Das Neue Testament kriegst du nachgeworfen.
Ach echt?
Ja, die Gideons, die stehen überall.
Stimmt, das sind die auch die Hotels versorgen, ne?
Ja.
Jonte winkt draußen schon und sagt, ich soll mal andere dran nehmen, ja, ja.
Das sind ganz kleine Grüne. Die im Neuen Testament sind, da stehen die Gideons, die stehen an Schulen, die stehen an öffentlichen Plätzen, überall.
Da ist das Alte Testament eigentlich viel cooler, oder?
Ja, aber das Christentum bezieht sich ja hauptsächlich auf das Neue, weil da wurden die ja gegründet.
Ach, die sollen sich mal nicht so aufplustern.
Nein, unsere Bibel hat ja nicht ohne Grund beide Testamente.
Ich weiß,
aber
ja.
Beziehend und gerade um neue Leute zu werben sozusagen, ich meine, es gibt Leute, die machen Missionen, die halt wirklich nervt, also wo Leute wirklich hingehen und dir den Glauben aufdrücken, obwohl in der Bibel steht, du sollst die Leute nicht mit Gottes Wort langweilen, das steht sogar in der Bibel. Die Leute gibt es aber trotzdem und dafür nimmt man das Neue Testament, weil es halt interessanter, also weil es halt vielleicht mehr Leute bringt.
Es soll auch vor allen Dingen lebensnäher, ne?
Genau.
Also als das dann so hier, schlachte mal deinen Sohn und so. Ja, will man auch
das
nicht
ist sehr hören. Spannend. Also ich persönlich finde auch das Alte Testament spannender, weil da viele Geschichten drin sind, die echt, also die wirklich Blockbuster-Charakter haben. Aber ja.
Ich bin gespannt. Also es wird wahrscheinlich sowieso wieder Winter werden, bis ich dazu komme, mich da mal dran zu setzen. Aber ich bin gespannt. Willi, danke für deinen Anruf.
Kein Problem.
Wünscht man Christen zu Ostern irgendwas Besonderes eigentlich? So Mast- und Schotbruch?
Nein. Aber erst zu Ostersonntag gibt es ein Wort, das man sich gegenseitig zuspricht. Aber ansonsten.
Ein Wort, das man sich gegenseitig zuspricht?
Naja, man sagt, aber eigentlich erst am Ostersonntag sagt man, der Herr ist auferstanden. Und dann kommt halt als Spruch zurück, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist halt so ein kleiner Gruß, den man sich.
Kleines Ritual.
Aber wie gesagt, erst Ostersonntag.
Willi, ich danke dir.
Vorher ist er ja noch nicht auferstanden.
Doch, vor 2000 Jahren, falls man dran glaubt.
Genau. Ja, genau.
Eine gute Nacht und schönes Wochenende.
Ja, danke dir auch und eine schöne Sendung dir noch.
Ne? Jo, danke, tschüss.
Ciao.
Ihr hört den Blue Moon, 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich würde ganz gerne mit euch über Gott reden, zum Beispiel mit dem Sven. Hallo Sven.
Ja, hallo.
Sven, wie sieht dein Gott aus?
Also erstmal kann ich eigentlich sagen, dass ich mit Gott gar nicht am Hut habe. Und so einen richtigen, wirklichen Gott für mich gibt es halt demzufolge nicht. Und wie man jetzt, also wurde ja mittlerweile jetzt eine ganze Menge gesagt von den Vorrednern. Und
eigentlich war es nur einer, aber
waren es nicht zwei?
Waren es zwei?
Es waren noch zwei. Der Willi und vor dem Willi war doch auch noch einer, der angefangen hat.
Nee, der Willi hat angefangen.
War das die ganze Zeit nur der Willi?
Ja.
Ah, dann reicht er zwischendurch mal nicht hin.
Ist halt immer der Erste, der drankommt, der Erste, der anruft, weil sonst keiner anruft, der darf immer sehr lang.
Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Gut, dann war es halt doch nur einer. Es wurde dann halt eben von ihm eine ganze Menge gesagt. Mhm. Also ich finde, was sich halt so auch rausstellt, ist, dass Glaube, Religion, solche Sachen, absolut ja nichts ist, was man an Fakten festmachen kann.
Nee, natürlich, dann bräuchte man es ja nicht zu glauben. Wenn man Fakten hätte, braucht man sie nicht glauben. Ja.
Also genau, ich finde, das kann man grundlegend erstmal festhalten, dass und das spiegelte das schon wieder, was ich auch gesagt hatte, dass das für jeden halt individuell ist und für jeden anders aussieht. Also ich sage, dass man halt keinen Gott braucht, obwohl jeder einen hat. Du bist halt eben nicht als Gott, sondern weiß ich nicht, für einen ist das die Katze, an die er halt glaubt, die ihm Kraft gibt, für einen die Oma, für den anderen weiß ich nicht, der glaubt halt an sich selbst und seine eigene Kraft, die er halt eben hat, Dinge zu bewältigen. So sehe ich das halt eher. Also man braucht halt keinen Gott an sich, irgendein einiges Bild oder so, ein gemeinsames Bild oder halt irgendeine Kirche, irgendein Gebäude, wo man hingeht oder eine Religion. Ich finde, das braucht man halt alles nicht.
Na, aber in dem Moment, wo ich das Christentum bin, versuche ich ja doch Gott zu vereinheitlichen, zumindest so weit zu vereinheitlichen, dass ich eine Gemeinde um mich scharen kann. Also eine Gemeinde aus Individualisten funktioniert ja dann auch nicht mehr, oder?
Aber warum macht man das? Also warum gibt es Religion? Warum gibt es eine Gemeinschaft, die halt versucht, Leute alle gleichzustellen, alle gleichzuschalten?
Na, das tut sie ja wiederum nicht.
Die alle
nicht.
Gleich denken.
Das tun sie ja wiederum nicht. Das ist ja schon ganz ausgefeilt, wie diese Religion funktioniert. Es ist zwar eine große Gleichmacherei im Glauben und in den Regeln und den Ritualen und so. Ne? Das hier ist dieses eine Buch, das ist das Wort Gottes. Und bis vor ein paar hundert Jahren, als wir noch keine Aufklärung hatten, wurde das auch eins zu eins so hingenommen, dass es das Wort Gottes ist. Mittlerweile ist da so ein bisschen Interpretationsspielraum drin. Aber letztendlich geht die Religion oder die Kirche, wie gesagt, ich kann das nur schwer trennen, gehen die halt hin und sagen, so sieht's aus, daran habt ihr zu glauben. Darum geht ja auch keiner mehr hin, vermute ich jetzt mal, also weil das ja bekloppt ist. Also da kommt ja dann selbst der im Glauben festeste Mensch, der Welt muss ja seinen Glauben stets an der Realität auch immer mal so ein bisschen abprüfen oder ein bisschen mit der Realität abgleichen und muss dann dahinter kommen, dass es halt nicht so starr sein kann, wie mir da gegebenenfalls von der Kirche erzählt wird.
Ja, also vielleicht lehne ich mich da auch weit aus dem Fenster, aber ich denke, dass einige, die halt einer Religion nachgehen, wie zum Beispiel im Christentum, halt ganz einfach vielleicht das selbst ohne ganz einfach eben nicht schaffen, mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben klarzukommen und das dann halt eben nehmen als Halt. Ich meine, das braucht jeder von uns, jeder braucht halt irgendwo was, wo er sagt, das gibt mir halt eben Halt in schlechten Zeiten. Aber nicht jeder rennt deswegen in irgendeine Kirche oder hat halt irgendeine Religion. Und das ist das doch eigentlich, oder? Also dieses Bedürfnis nach irgendwo Sicherheit oder so, was Herr Willi auch erzählt hat, dass ihm das halt eben Sicherheit gibt, diese Religion, oder besser gesagt zu wissen, da ist halt irgendjemand, dem er was wert ist. Das ist es doch, was wir eigentlich alle brauchen. Also meiner Meinung nach, diese Bibel oder die Kirche an sich, was halt gesagt wird, diese ganzen Sachen, ich weiß jetzt nicht, du sollst halt nicht lügen und solche Sachen, was da drin steht. Das sind doch grundlegende Sachen, grundlegende Bedürfnisse, die jeder hat. Oder halt liebe deinen Nächsten oder so, sowas. Ja. Das braucht jeder. Also ich finde, das ist halt keine Erfindung der Kirche. Da hat nur einfach mal irgendjemand das halt aufgeschrieben, was jeder Mensch, also die Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Also das ist für mich, deswegen sage ich, man braucht keine Kirche, keine Religion dafür.
Du sagst, jeder braucht irgendwas, was ihm Halt gibt in schlechten Zeiten. Was gibt dir Halt?
Meine Familie. Meine Familie, meine Freunde, meine Freundin. Das gibt mir Halt. Weil ich halt weiß, sie sind halt immer so für mich da.
Dann wäre Religion also eher was für die Einsamen?
Vielleicht nicht für die Einsamen, aber vielleicht für die, die, sieht ja nicht jeder so. Für manch einen ist halt, die Familie bietet dann halt eben, dann wären sie vielleicht doch schon wieder einsam, wenn man jetzt sagt, dass die Familie nicht so den Rückhalt bietet, wie man es normalerweise kennt. Ja, das könnte vielleicht schon sein. Also ich würde mich jetzt darauf nicht festlegen wollen, aber jetzt gerade
just das in dem Moment. Das ist auch so eine steile, ketzerische These, die ich jetzt mal so...
Ja, na klar.
Das müsste dann aber wiederum, also es heißt ja immer, in der Zeitung steht es immer, dass wir zunehmend vereinzeln und darüber dann auch letztlich vereinsamen. Dann müsste ja eigentlich die Religion starken Zulauf, eigentlich nicht. Da muss nicht die Religion starken Zulauf haben, sondern der Glaube hat starken Zulauf. Und den hat er ja tatsächlich. Also man muss sich nur mal angucken, was für Scharlatanpraxen an jeder Ecke aus dem Boden sprießen, wo sie dir dann irgendwie Heilsversprechen durch Hand auflegen und so einen Quatsch verkaufen
sicher.
Für viel Geld. Ne? Was letztendlich, das ist ja auch nichts anderes. Ne? Also du suchst irgendeinen Ort oder ein Denkmodell, das dir eine einfache Antwort auf eine komplizierte Frage bietet.
Naja, sicher. Und das ist ja, spiegelt ja wieder, dass jeder dieses Bedürfnis danach hat. Jeder braucht halt irgendwo etwas, an das er glauben kann, woran er festhalten kann, wenn es ihm halt nicht gut geht. Und
das heißt, die Kirche hat eigentlich ihre Schäfchen an die Heilpraktiker verloren.
Ja, das mag sein. Das mag sein.
Das ist heiliger Krieg jetzt.
Ja, ich habe halt sowieso Probleme. Also so Religion, das stößt mir irgendwie immer so ein bisschen bitter und sauer auf, weil ich finde Religion sicherlich jetzt in der Neuzeit halt nicht mehr in der Gegenwart, aber in der Vergangenheit war Religion ja ganz schön böse. Ich sag nur Kreuzzüge, also ich ja, weiß nicht, da wurde
die,
halt...
Das
Gewaltpotenzial. Oder die Hexenjagd, also da wurde ja einfach, da wurde verbrannt, da wurde gemordet, gebrandschatzt, vergewaltigt, sonst was alles. Und als Ausrede, es war immer im Namen des Herrn.
Und zwar so heftig, und das ist eigentlich das Bemerkenswerte. Also man sagt, also die Lernpsychologen sagen, generationenübergreifendes Lernen funktioniert nicht. Ja, also was die eine Generation gelernt hat, das weiß die andere nicht automatisch auch. Ich habe den Verdacht, das müsste dann auch mal irgendwie jemand, vielleicht der Willi, wenn er dann Pastor wird, in seinem Theologiestudium mal nachweisen oder ausarbeiten. Ich habe den Verdacht, dass die mehrere Jahrhunderte dauernde Geschichte der Missionierung durch Gewalt, was die Christen ja tatsächlich gemacht haben oder die christliche Kirche gemacht hat, dass das sich so tief in das kollektive Bewusstsein der Menschen hier bei uns in Nordeuropa, also im sogenannten christlichen Abendland, sich so tief in das kollektive Bewusstsein eingebrannt hat, dass dass wir automatisch die Ehrfurcht oder den Respekt vor dieser Kirche, vor diesem Glauben an unsere Kinder weitergeben. Also dass genau da das generationenübergreifende Lernen doch funktioniert. Also auch nur eine steile These von mir.
Ja, ich denke auch.
Aber wenn ich mir einfach überlege, dass du über mehrere Generationen, ja, also dass du wirklich über mehrere Generationen Angst und Schrecken verbreitet hast,
ja,
dann glaube ich, ja, dauert es auch nochmal mehrere Generationen, bis die Menschen den Mut auch finden, sich gegen deine Organisation aufzulehnen.
Sicher, also
wäre auch was
wobei für. Wobei ich jetzt sage, man müsste sich nicht dagegen auflehnen oder so, sondern halt einfach nur. Naja, ist halt auch wieder quasi so fast schon eine ketzerische These. Ich sage halt einfach nur, man müsste sich seinem normalen Menschenverstand einfach bedienen und dann hätte man sowas alles nicht nötig. Dann würde einem das vielleicht auffallen oder würde man sich anfangen, Fragen zu stellen, warum soll ich denn regelmäßig Kirchensteuern bezahlen für etwas, was ich auch allein kann. Also ich kann doch auch allein an irgendwas glauben. Ich kann doch allein aus irgendwas Kraft schöpfen. Ich muss halt nur mal mich hinsetzen, mal eine Ruhe in Minute in mich reinhören, wer ich denn eigentlich bin und was mich so ausmacht, was so meine Stärken sind.
Ja, und du musst Kirchensteuern dann bezahlen, weil die Kirche zu große weltliche Macht hat. Ganz einfach, das ist die Begründung dafür.
Aber ja, warum? Aber auch nur, weil ja Leute mitmachen.
Ja, weil nee, nächste steile These. Ich behaupte, wenn wir alle aus der Kirche austreten, damit wir keine Kirchensteuer mehr zahlen müssen, was ich irgendwie völlig unproblematisch fände im Übrigen, weil kann ja jeder, der was Gutes tun will, kann das Geld nehmen und unmittelbar was Gutes tun damit.
Definitiv, ja.
Ich glaube aber fest daran, dass wenn wir alle aus der Kirche austreten, also wenn wir morgen alle aus der Kirche austreten, wird die Kirche übermorgen dafür gesorgt haben, dass es ein Gesetz gibt, dass ihr mehr von unseren normalen Einkommensteuern, Gewerbesteuern und sowas zuspricht. Da bin ich mir sehr sicher. Die Kirche hat so riesige weltliche Macht. Die Kirche hat eine so große weltliche Macht in der Bundesrepublik, dass du in der Bundesrepublik Deutschland kein Christ bist, wenn du nicht Kirchensteuer bezahlst. Da gab es kürzlich ein Urteil vom, was war das, BGH, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da hat ein, ein Professor von der Uni oder ein Lehrer oder sowas, der hat seinen Austritt aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts Kirche erklärt. Wollte aber gleichzeitig nicht die damit einhergehende Exkommunikation irgendwie über sich ergehen lassen. Hat geklagt, hat gesagt, nee, ich darf weiterhin Christ sein, auch wenn ich euer Geld nicht bezahle. Und dann hat das Gericht gesagt, nein, darfst du nicht. Das heißt, der Typ ist in Deutschland kein Christ mehr, weil er keine Kirchensteuer zahlt. Sobald er über die Grenze nach Holland oder Polen oder sonst wohin geht, ist er wieder Christ. So große Macht hat die Kirche. Das ist schon...
Aber da wird doch jetzt schon wieder deutlich, was diese Kirche eigentlich für einen Wert hat, für einen Stellenwert, ja, in Bezug auf den Glauben, den man hier hat, ja, den man haben kann.
Die haben es halt irgendwann mal erfunden.
Ja, da hat, wie gesagt, da hat sich irgendwann einer mal hingesetzt und die sagt, wir schreiben mal auf, was brauchen denn die Menschen so, womit kann man sie erreichen, womit kriegt man jeden Menschen? Und jetzt sind halt eben diese Grundbedürfnisse, die dann als 10 Gebote verkauft werden. Und jetzt begründen wir doch mal hier irgendeinen Verein, wie gesagt, schreiben uns hier 10 Sachen auf der Fahne, die womit wir jeden kriegen, hinterm Ofen Feuerloch kriegen.
Ja.
Das funktioniert schon seit etlichen Jahren.
Ja, und das als einfaches Regelwerk, das kannst du natürlich jederzeit brechen, dieses Regelwerk. Du sollst nicht morden, ja, mein Gott, ist mir doch egal. Ne? Und wenn du das dann natürlich verbrämst dadurch, dass du sagst, ja, aber Vorsicht, der Typ, der dich geschaffen hat, der wird dich auch dafür bestrafen, wenn du dich nicht an die Gebote hältst. Damit kriegst du es natürlich dann auch in so einer, man muss ja auch mal überlegen, das ist 2000 Jahre her, irgendwie Nomaden, die durch die Wüste streifen und sowas. Da musst du wahrscheinlich auch ein Regelwerk anders fassen. Wir können das heute, wir sind heute Kraft unseres Intellekts in der Lage, uns einen Gesellschaftsvertrag zu geben und den dann durch Gesetze abzusichern. Aber das bist du wahrscheinlich nicht, wenn du irgendwie so, ja, so Hirten- und Nomadenstämme hast.
Sicherlich, und das ist ja, deswegen denke ich mal, dass in Ländern wie Afrika halt einfach das Christentum noch viel, viel mehr verbreitet ist und eine viel größere Rolle spielt. Denke ich halt einfach mal, weil da das vielleicht auch wieder mehr noch eine Rolle spielt, halt an irgendwas eben zu glauben.
Mhm.
Also halt irgendwo Halt zu finden, wo man dann, wo ich schon wieder beim nächsten Thema wäre, das ist doch irgendwie schon wahnsinnig, sich im 21. Jahrhundert auf dem Kontinent, in dem Land hinzustellen, wo es so ziemlich die größte AIDS- bzw. HIV-Rate gibt und da zu predigen, dass man nicht verhüten soll.
Naja, aber was soll der Papst denn anderes machen? Er ist der Papst, der muss das machen.
Ja, wenn der einfach mal in der Realität, in der Wirklichkeit ankommen und vielleicht auch mal das eben anpassen, dann würde er vielleicht auch mal ein paar mehr Menschen ansprechen, weil man mitkriegen würde, oh, der ist nicht, macht nicht stur Dienst nach Vorschrift sozusagen, sondern ist halt wirklich am Leben, wirklich direkt am Menschen und will wirklich den Menschen helfen und nicht nur seine Bibel dadurch ziehen.
Ja, aber er ist der Papst. Also, wenn der Papst jetzt auf einmal realistisch werden würde, dann wäre die Kirche im Eimer.
Das ist schön, dass du dazu gesagt hast.
Ja, oder? Also, ich glaube, wenn der Papst jetzt auf einmal sagen würde, so, natürlich ist das Quatsch, was wir hier erzählt haben, ja, verhütet mal schön, habt Spaß am Sex, ja? So, habt Spaß am Sex, macht möglichst viel davon, weil wenn ihr möglichst viel Sex habt, auch mit möglichst vielen verschiedenen Sexualpartnern, ist der Spaß größer. Onaniert fröhlich vor euch hin, wenn euch nichts Besseres in die Finger kommt. Und ansonsten lebt euer Leben. Dann wäre sofort die Kirche im Eimer. Ich glaube, dass so bestimmte Themen für die Kirche einfach existenziell sind. Und das ist, glaube ich, diese völlig verklemmte Sexualmoral, die da ist. Ich glaube, das ist konstitutionell für die Kirche.
Ja, das haut doch aber alles nicht hin. Das sind ja alles Sachen aus dem 12., 13. Jahrhundert.
Darum rennen denen ja auch haufenweise die Leute weg. Die sind keine Legitimation mehr, die Kirche. Das ist echt...
Ach, da gibt es so viele Sachen, die mir halt einfallen. Weiß ich nicht, wo war ein Thema von vor ein paar Minuten. Von, wenn man jetzt halt irgendwie dann doch mordet oder solche Sachen. Ja. Dass, wenn einem vergeben wird oder so, dass früher Absolutionen einfach verkauft wurden. Also man konnte sich halt eine Absolution erkaufen. Ja. Weil mal wieder irgendwo eine Kirche gebaut werden musste, irgendein Kloster oder sowas. Und da halt irgendjemand Geld brauchte, irgendein Bischof. Also, ich meine... das gibt so viele Sachen, da könnte ich mich fast schon drüber aufregen.
Ach nee, das ist es nicht wert. Also was du machen kannst, ist, du kannst, wenn du ein Problem mit Kirchensteuer hast, zahl sie nicht. Wenn du ein Problem damit hast, dass die anderen Kirchensteuer zahlen, erklär ihnen, was sie da eigentlich tun.
Das müssen sie ja selber wissen. Also wer jetzt,
und ab und zu kannst du ja mal jemandem den Austritt finanzieren, habe ich auch schon gemacht.
wer jetzt Kirchensteuern bezahlt und sich nicht anfängt, Fragen zu stellen, wenn irgendein Bischof sich da für knapp 30 Millionen irgendwo was hinstellt, privat sozusagen.
Ja, aber die Bischöfe, die haben doch schon immer geprotzt wie nix. Ja. Das ist doch eigentlich ist das doch völlig normal. Also mich hat das jetzt nicht gewundert, dieser Thebarz van Elst, meinst du? Ne?
Genau.
Hat mich jetzt nicht gewundert, dass der viel zu viel Geld ausgegeben hat. Der ist Bischof.
Nee, dass der das macht, wundert mich nicht. Mich wundert, dass die Leute nicht stumm laufen. Das wundert mich viel mehr. Das war ja mal kurz irgendwie Gerede in den Medien, klar, gar keine Frage. Und es gab auch den einen oder anderen, laut Medien natürlich, die dann halt aus der Kirche ausgetreten sind. Aber ich hätte mir viel mehr gerechnet. Wo ist denn da der gesunde Menschenverstand hin?
Ich glaube, die meisten denken da gar nicht drüber nach, über dieses Kirchensteuerding. Das ist halt so auf dem Lohnzettel. Es würde mich nicht wundern, wenn du auf der Straße wahllos Passanten fragst, wie das eigentlich mit der Kirchensteuer ist, dass die nicht mal genau wissen, warum sie das überhaupt bezahlen. Ja. Und dass das dass das nicht einfach eine Steuer ist wie die Einkommensteuer, die du verpflichtet bist zu zahlen, wenn du ein Einkommen hast, sondern dass es eigentlich eigentlich eine Abgabe ist, die das Finanzamt eintreibt.
Ja, dann liegt ja wieder dann deine These nahe, von wegen, dass das wirklich schon so eine Macht ist und dass das so eingepflanzt, eingeimpft ist und ganz normal im Alltag ist, diese Kirche halt.
Ja, das ist es. Ja. Es ist halt überall. Es ist halt unsere gesamte, ich meine, wenn du dir die Geschichte Europas anguckst, ist ganz Europa ist letztendlich, wir sind das christliche Abendland. Punkt.
Ja.
Das ist natürlich in unserer Gesellschaftsordnung, in unser alles, was wir für Gesellschaft halten, ist das ganz tief eingeprägt, natürlich. Dadurch wird es ja auch so schwer, sich von diesem ganzen Ding abzuwenden, so richtig, weil es ist halt überall. Und ich glaube, das kriegst du auch nur raus, also diese weltliche Macht der Kirche einzuschränken, das kriegst du nur hin, indem du ausdrücklich Gesetze erlässt, wie in Frankreich, die einfach sagen so, nee, Kirche ist, also, ne, Religion ist Privatsache. Und so, also, aber sich darüber aufzuregen und zu diskutieren, das ist eigentlich Quatsch.
Obwohl Frankreich von der Geschichte ja eigentlich auch sehr bestimmt war von der Kirche. Das wundert mich das eigentlich, dass sie das so hinbekommen haben.
Na, die haben die Trennung von Staat und Kirche ein bisschen heftiger durchgesetzt als wir. Also bei uns ist die Trennung von Staat und Kirche bedeutet im Prinzip nur, dass der Staat sich aus der Kirche raushält. Das ist halt, ist halt eine Parallelgesellschaft, die Kirche. Und es bedeutet aber umgekehrt nicht, dass die Kirche sich aus weltlichen, also aus den staatlichen Sachen rauszuhalten hat. Das haben wir versäumt.
Alleine, dass es schon heißt, vor Gott und dem Gesetz ist jeder Mensch gleich.
Was hat vor Gott und auf hoher See. Nee, vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. So war's.
Genau. aber was hat denn der da drin zu suchen? Der spielt da gar keine Rolle.
Vor allem, wenn vor Gott alle Menschen gleich sind. Warum sollte ich denn dann mich so verhalten, wie dieser Gott das angeblich will? Weil das ist eben, ne, was ich mit Willi eben auch besprochen hatte. Der sagte, naja, du sollst halt ein anständiges Leben leben. Ja, aber warum? Es ist doch egal wer, Gott liebt doch alle Menschen gleichermaßen.
Ja, genau. Na, er meint ja, wenn man halt irgendwas macht, was halt eben nicht so gewollt ist von den Geboten her, dass man dann irgendwie Buße tun oder Reue halt zeigen muss, aber ernst gemeinte Reue. Also, wenn ich bin ja der Meinung, wenn ich meinen letzten Atemzug mache, dann mache ich nur, aber auch wirklich nur mit mir, mache ich dann meine Rechnung. Und dann muss ich mit mir im Reinen sein, wenn ich glücklich von dieser Welt treten will und nicht mit irgendeinem Gott oder mit irgendwem anders. Aber das ist auch einfach meine Glaubensauffassung, weil an ein Leben danach glaube ich halt auch nicht. Das ist auch in meinen Augen einfach nur was, um sich selber zu beruhigen und um sich selber halt wieder diese Sicherheit zu geben, ach, der Tod ist gar nicht so schlimm.
Sven,
vielleicht,
danke.
Vielleicht sollten sich solche Leute einfach mal mit dem Tod mehr auseinandersetzen, dass er zum Leben mit dazugehört und dass es gar nicht so schlimm mit ist.
Nee, der Tod ist kein Problem, das Sterben ist das Schlimme.
Ja.
Außer man hat Glück, neulich wieder erzählt ein Kollege, irgendwie Vater von einem Freund, 80 Jahre alt, irgendwie, ja, beim Kacken, Schlaganfall. Zack, hat ein bisschen zu viel gedrückt, obwohl wir alle wissen, dass Kacken nichts mit Drücken zu tun hat, sondern mit Entspannen. Bam. Ja, beim Kacken geplatzt, wieder wie Elvis Presley. Ja, also so, ja, also, ne, dann hast du Glück, aber es ist ja eher davon auszugehen, dass wir da noch so jahrelang siechen und es driftet ab. Sven, ich danke für deinen Anruf.
Ja, gern.
Und eine gute Nacht noch.
Ebenso.
Danke, tschüss.
Tschö.
Wen gibt's denn weiter? Ach, der Markus denkt schon so lange in der Leitung hier. Hallo Markus.
Hallo Holger. Du, also ganz erst würde ich mal sagen, dein Lied, was du am Anfang mal spielst, ist ein Traum.
So, warum rufst du denn dann an, wenn ich androhe, dass ich es nochmal spiele?
Wir machen jetzt gerade Nachtwache, ne?
Was macht ihr?
Nachtwache.
Wie Nachtwache? Nachtwache am Osterfeuer.
Ja, also pass auf, Osterfeuer geht so, Samstagabend zu Sonntag früh machst du ein Feuer, tust du die Wintergäste vertreiben. Das ist sozusagen der religiöse Hintergrund in der ganzen Sache.
Ja. Wie viel Bier hast denn du schon drin?
Ja, du. Ich habe so lange gewartet.
Ja, das ist alles meine Schuld. Blue Moon macht Alkoholiker.
Wir haben da die ganze Zeit zugehört, das ist ja kein Problem. Nee, pass auf. Heute Nacht passen wir auf, dass die ganzen anderen Nachbardörfer nicht auf einmal anfangen, uns das Feuer anzubrennen. Weißt du, das ist so ein interkultureller Sache, sozusagen.
Also in jedem Dorf gibt es ein Osterfeuer?
In jedem Dorf, bei uns in der Umgebung gibt es hier ein Osterfeuer.
Und jedes Dorf versucht, das Osterfeuer des anderen Dorfes anzuzünden, bevor...
Nein! Wir passen auf, dass die anderen Osterfeuer, die anderen Leute sich anzünden. Verstehst du? Die sitzen auf bei ihren Osterfeuer und passen auf, dass die anderen sich anzünden.
Das heißt, alle gehen davon aus,
zum Krieg wird es nie kommen. Wir machen nur unsere Wache sozusagen.
Ihr habt einfach nur Bock, da zu sitzen, einen zu zwitschern.
Na klar, und da holen wir Holger und dann haut er sein geiles Lied vor. Okay, ist kein Problem.
Warum setzt ihr euch da nicht einfach hin und zwitschert einen, sondern macht so ein Zinnober? Anderen wollen unser Feuer anzünden, wenn die das sowieso nicht wollen.
Wir haben hier, wissen nicht, 40 Hektar Acker gepachtet, weil man muss ja auch Brandschutz einhalten. Wir haben hier ein 4 Meter hohes Feuer aufgestartet. Einfach so, weißt du, wir treffen uns zu 10, 12, keine Ahnung wie wir sind hier Felix, Alex ist dabei, Ricardo ist dabei, Melli ist dabei.
Jetzt nicht alle grüßen, hör auf damit. Hör auf, sonst schmeiß ich dich raus. Hör auf damit, alle zu grüßen, sonst schmeiß ich dich raus.
Gut.
Hat das Osterfeuer für dich noch irgendeine andere Bedeutung? Oder ist es einfach nur, hey, Osterfeuer wie jedes Jahr, schöne Tradition und abends trinken wir einen? Also hat das noch irgendeine religiöse Komponente für dich?
Die religiöse Komponente ist vielleicht dann im Dorf verankert, weißt du? Die Alten zählen darauf, dass die Jugend das wieder macht. Wir stehen da, dann müssen wir es machen. Weißt du, die religiöse Komponente ist einfach, dass es im Dorf vorangeht sozusagen.
Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich nicht. Pass auf, im Dorf ist es so, die alten Leute machen irgendwas und dann denkst du, ja, was mache ich jetzt nun? Ich brauche doch eine irgendeine Position im Dorf, die muss ich ja einnehmen. Also machen wir ein großes Feuer. Wir machen einen Jugendclub zum Beispiel.
Mhm.
Also ich bin jetzt nur 25, der Jugendclub ist bald Geschichte. Wir werden das bald an die alte Jugend wieder neue Jugend abgeben müssen.
Mhm.
Und das ist ein... Jetzt kommt gerade Alex.
Schick ihn weg.
Wie bitte?
Schick ihn weg.
Ja, der ist gerade weggegangen. Warte mal, ich war jetzt gerade bei der Kultur.
Jetzt hast du den Faden verloren. Das ist immer das Problem, wenn man Alkohol trinkt und dann im Radio anruft.
Ja, du, wir haben so lange gewartet.
Interessanterweise hat Jonte, der deinen Anruf entgegengenommen hat, mir schon gesagt, ich glaube, der hat einen gesoffen.
Ja.
Und das war, bevor ihr lange gewartet habt.
Du, weißt du, was ich vorhin gesagt habe zu meinem Kumpel? Du, die lassen uns nur so lange warten, weil er genau gemerkt hat, dass wir schon hingesoffen haben.
Nö, das war jetzt eher Zufall, weil du der Dritte warst.
Okay, ich dachte.
Also du hast mit Gott nichts am Hut.
Du hast mit dem Lied nämlich doppelt gespielt, fand ich natürlich super, weil das Lied finde ich immer...
Ja, also, du hast mit Gott... ich würde gerne beim Thema bleiben.
Ja, bitte.
Du hast mit Gott also nichts am Hut.
Prinzipiell ist erstmal nicht, ne? Also, wenn ich mal nicht weiter wäre, frage ich den schon, aber...
Kriegst du eine Antwort?
Wie bitte?
Kriegst du dann Antwort?
Nein. Also, nein, ich denke selber drüber nach. Ja, gut. Dann, warte mal. Das habe ich schon wieder im Faden verloren.
Ja.
Du, weißt du, warum ich das jetzt den Faden verliere die ganze Zeit?
Weil du getrunken hast.
Nein, doch. Weil hier in ein Feuerwerk abzündet. Ja. Mitten im Dorf. Der hat eh dann 20. Geburtstag heute. Kannst du glauben.
Ja.
Die Grüße war doch mal optimal. Holger.
Markus, mach dir noch ein Bier auf. Du verlierst so oft den Faden für unseren Abend heute. Schönes Wochenende und schöne Nacht.
Ich wünsche dir so einen schönen Abend. Das kannst du nicht glauben.
Tschüssing.
Tschüssi.
Immer wieder schön. Alkohol und Radio, das verträgt sich nicht miteinander. 0331 70 97 110, über Gott wollte ich mit euch reden, mit der einfachen Frage anfangen. Wie sieht dein Gott aus, Ulrike?
Hallo Holger, freut mich mit dir zu sprechen. Kann mich dem Markus mit dem Lied auch anschließen, das ist wirklich cool. Und,
ja, aber ich spiele es so ungern öfter, weil das immer der Hinweis darauf ist, dass keiner bei mir anrufen will. Aber jetzt hat es ja funktioniert.
Nee, ist aber super, also ist wirklich sehr schön. Und ich rufe das erste Mal an, bin super aufgeregt.
Echt?
Ja.
Soll ich dich anschreien? Das hilft in der Regel.
Oh, nee.
Reiß dich zusammen!
Okay. Waren schon etliche Punkte, die mich echt gereizt haben. Die Kirchensteuer ist für mich eigentlich eher ein Kulturbeitrag, obwohl ich mich immer noch sehr im christlichen Glauben verankert fühle oder verwurzelt einfach.
Noch heißt, du bist vom Glauben abgefallen irgendwie?
Das würden harte Theologen wahrscheinlich so sehen. Ich nicht. Ich empfinde mich als sehr religiöser Mensch.
Wie ist die Religion in dein Leben gekommen?
Also durch meine Kindheit, also durch die Erziehung praktisch.
Ja.
Durch die Sozialisation, würdest du vielleicht auch sagen.
Mhm.
Ich finde in den Geschichten, die in der Bibel sind, und du möchtest ja das Alte Testament lesen, sind so unglaublich viele menschliche Erfahrungen zusammengefasst.
Richtig.
Das ist so, bereichernd.
Ja.
Bereichernd. Ich denke, ja, das ist das richtige Wort.
Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, ob ich da Dinge lesen werde, auf die ich nicht selbst schon längst gekommen bin. Also ich bin echt gespannt.
Ja. Und deswegen möchte ich auch genau diesen Part, wo ich doch sehr stark im Glauben, so wie es auch theologisch vorgesehen ist, war, nicht missen, weil ich da einfach sehr eng mit der Bibel konfrontiert war. Und
wie sah denn deine Kindheit aus, in der du so eng mit der Bibel konfrontiert warst? Auswendig lernen gezwungen worden bei Strafe.
Ja, ich möchte vielleicht jetzt gar nicht auf die Kindheit abschweifen, das wäre eine längere Geschichte.
Okay.
kam, da ich im Alter von 10 Jahren eine Nahtoderfahrung hatte.
Aha.
Vielleicht einfach nochmal, du hattest ja deine Ursprungsfrage, was oder wer oder wie ist Gott für euch?
Wie sieht dein Gott aus?
Wie sieht dein Gott aus?
Was natürlich ein wenig provokant ist, weil du dir kein Bild machen darfst. Aber,
genau, ja. Das ist eigentlich das Problem. Nun, wenn man einfach mal von einem menschlichen Wesen weggeht und sich in die Bereiche von Unendlichkeit und Größe und Allmacht begibt, dann gibt es ja Dimensionen, die man sich einfach nicht mehr vorstellen kann. Nehmen wir also was sehr Großes einfach, was es hier auf der Welt gibt.
Das Universum.
Ich nehme einfach mal den Eyers-Rock, der reicht mir schon völlig
den
aus. Den großen Berg in Australien.
Ach, Eyers-Rock, okay.
Den Eyers-Rock. Ja. Und stell mir jetzt vor, dass alle, die an was glauben, um diesen Gott herum sitzen und ihn von verschiedenen Seiten und verschiedenen Ansichten betrachten. Mit Sonne, ohne Sonne, vielleicht auch auf der anderen Seite mit ein bisschen Regen. Und in diesen Falten dieses Gewandes, wenn man dann wieder persönlicher werden will, sehen sie Gott. Und ja, da ist der Saum seines Gewandes, meinetwegen. Es ist für mich ein sehr schönes Bild, denn in der Natur wächst auch auf großen Bergen auf der Nord- und auf der Südseite ganz Unterschiedliches. Das heißt, wir betrachten eigentlich alle das Gleiche, egal.
Aber mit, was ist es, was wir da betrachten?
Mit welcher Religion wir da sind. Das ist auf eine Art auch der Spiegel unseres Selbst. Das heißt, wir erleben hier etwas auf dieser Welt. Wir dürfen etwas erfahren. Und wir nehmen es in uns auf. Und ja, sollten auf jeden Fall uns nicht davon täuschen lassen, dass die anderen, auch wenn sie anders umgehen mit ihrer Welt, vielleicht, also gläubige Menschen, ein Agnostiker wie du, vielleicht guckt eher in den Himmel und guckt nicht diesen Saum an. dass sie eben das Gleiche betrachten eigentlich. In ihrer Gläubigkeit, in ihrer Religiosität.
Dennoch hat aber für religiöse Menschen das Betrachten von Gott eine Wirkung auf sie. Oder Gott hat für religiöse Menschen eine Wirkung. Der Himmel hat die, wenn ich den Himmel betrachte, erstmal nicht. Sondern dann sehe ich nur was ich nicht ganz verstehe und wo ich hingehe und nachgucke, was es ist, weil ich es nicht ganz verstehe. Welche Wirkung hat Gott für dich dann?
Ich denke, das Mysterium, was du da gerade versuchst zu begreifen, ist das Urvertrauen. Also es ist irgendwie ein Vertrauen da. Es gibt einen Zusammenhalt des Ganzen. Es gibt etwas, was uns verbindet als Menschen. Und wenn eben dieses Vertrauen, etwas gemeinsam zu erleben oder zu teilen, nicht da ist, dann guckt man eben nur von draußen drauf und sagt, was machen die denn da? Und ist ein bisschen verwundert darüber.
Na, was mich eigentlich wundert ist, also ich habe überhaupt, also ich, was ich total super finde bei euch Christen, ist so dieses Gemeindeleben. Ne? Also ihr seid automatisch eine Gemeinschaft, ohne was dafür tun zu müssen. Das ist ja schon mal super.
Na, also da hört es ja bei mir schon wieder auf, denn ich habe mich keiner einzigen Gemeinde hier in Berlin und ich wohne schon über 20 Jahre hier angeschlossen.
Aber du könntest morgen hingehen und wärst sofort dabei.
Ich kann da hingehen, das stimmt.
Ich finde das total klasse. Aber ja. was mich immer so verblüfft ist, ich kann auch zur Freiwilligen Feuerwehr gehen. Das ist ein blödes Beispiel jetzt.
Aber ja, war ganz nett vorhin.
Ich kann mir halt ich frage mich immer, warum soll ich einfach warum nur weil ich in Gemeinschaft sein will, warum soll ich mir da so ein komisches, weiß nicht, Regelwerk oder so ein Mythos überhelfen? Also warum, verstehst du, was ich meine? Also man kann ja auch so zusammensitzen. Da muss ich mir doch nicht irgendwie einen riesigen mythischen Überbau, der in sich nicht schlüssig ist, der nach außen hin nicht schlüssig ist, also der einfach nicht funktioniert, dazugeben. Das kapiere ich immer nicht.
Das ist ein Institutionsproblem, meine ich. Aha. Ich kenne noch andere Dinge, die sehr schön gemeint sind und zum Schluss in der Institution scheitern.
Kommunismus. Ja.
Und also Da musste ich ja vorhin mal ganz tief Luft holen mit der Kirchensteuer. Mhm. Oh la la. Die Kirchensteuer kann ich ja abschaffen, wenn ich möchte. Also das würde ich auch durchaus durchziehen. Für mich ist ein Kulturbeitrag. Kann ich die GEZ abschaffen? Ich bin Radiohörer. Mhm. Und zwar nur Radiohörer. Mhm. Ich habe keinen Fernseher. Mhm. Ich habe nie einen Fernseher besessen. Mhm. Ich gehe, wenn ich ins Internet gehe, ins Internetcafé und bezahle dort für die halbe Stunde oder Stunde, mhm, die es eben aufgrund der Kontakte, die ich ab und zu.
Und jetzt dann zahlst doch du 18 muss. Euro, obwohl du eigentlich nur für 5 Euro Mediennutzung betreibst.
Ja. Das finde ich, noch wesentlich krasser eigentlich als die Kirche an der Stelle. Und ich sage es jetzt öffentlich, aber ich hab das Thema nicht angeschnitten.
Was doch? Das Thema Rundfunkbeitrag hast du angeschnitten.
Naja, es war eben vorhin die Kirchensteuer einfach im Spiel und ich sage mir, okay, wäre mir jetzt kein Problem, da auszuscheiden, kann es an der Stelle aber nicht. Und war bisher auch immer Radiobeitragszahler und alles drum und dran. Das hat sich für mich jetzt verdreifacht. Mhm. Einfach Thema. Da ich ja gerade im Radio auch noch
genau, dass es ohne deinen, Beitrag nicht gäbe.
Ja. Also Radio zahle ich wirklich super gerne. Und alles drumherum sage ich mir, what for?
Ich könnte da jetzt anfangen zu argumentieren, habe ich aber keine Lust zu, weil es nicht Thema.
Das stimmt eigentlich.
Und habe ich also erstens aber, keine Lust zu, weil es ist nicht Thema und zweitens ist es halt vollkommen unsinnig. Zweitens ist es halt vollkommen unsinnig, dass ich darüber rede, weil ich befangen bin, denn ich lebe vom Rundfunkbeitrag.
Ja.
Warum ist es unsinnig, über Kirchensteuer zu reden? Das verstehe ich nicht.
Ja, weil ich eben sagen kann, also ich zumindest bin in einer Art gläubig mittlerweile, dass ich sage, diese Institution hat mit meinem Glauben und meiner Religiosität relativ wenig zu tun, außer dass sie wunderschöne Bauwerke hat, die dann auch unterhalten werden müssen. Also ist es für mich ein Kulturbeitrag.
Werden diese Bauwerke aus unseren Kirchensteuern unterhalten?
Das ist ganz schwer, glaube ich, für mich nachzuvollziehen. Ah. Da gibt es mehrere Töpfe.
Ist halt sehr intransparent, ne? Und also wenn mir das mal jemand lückenlos aufschlüsseln würde, wie viel von der Kirchensteuer denn in die Unterhaltung der Bauwerke fließt, die mein Auge erfreuen, beziehungsweise mein kulturelles Erbe auch bedeuten, ja, dann wäre ich auch sicherlich bereit, da sind wir dann beim Rundfunkbeitrag witzigerweise wieder, dann wäre ich sicherlich auch bereit, 5 Euro Kirchensteuer zu zahlen, aber nicht den 10. Weißt du?
Oh.
Also das ist dann wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl wie das, wo du sagst, ja scheiße, ich höre doch sowieso nur Radio, warum soll ich denn jetzt für Fernsehen mitzahlen?
Ja.
Ja. Und du kannst nicht raus, das stimmt. Edge Badge. Ja. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk dankt für deinen Beitrag.
Ja.
Ich lebe übrigens auch von deinem Fernsehbeitrag.
Ja.
Weil ich auch noch beim Fernsehen arbeite.
Oh.
Weil nur fürs Radio zu arbeiten, würde nicht reichen. Darum arbeite ich auch noch fürs Fernsehen. Allerdings nicht vor der Kamera. Und lebe da von deinem Fernsehbeitrag. Insofern vielen Dank. Weil wenn ich das nicht könnte, könnte ich mir nicht leisten, diese Sendung zu machen. Also letztlich hängt der ganze Krempel dann doch wieder miteinander zusammen.
Na gut, dann bin ich soweit zufrieden. Denn ich kann zwar nicht immer bis ganz spät in die Nacht mitfolgen, weil es einfach,
lass dir
bin
runter,
eher ein Frühaufsteher und da fällt es mir einfach schwer, aber
wir machen wir das Ganze gibt's doch zum Runterladen im Netz hinterher. Lad's dir einfach runter, hörst du später an.
Das ist ja wieder die Geschichte, ich gehe ja auch nicht ins Internet, wenn es nicht sein muss.
Aber da müsste es dann ja sein. Du willst es hören, es gibt es zum nachträglich hören.
Ja.
Nimm dein Smartphone und lad es dir runter.
Ich habe auch sowas nicht. Es ist wirklich völlig untechnisiert hier alles.
Das ist ein Sendungsthema. Technik und ich.
Technik und ich. Das ist dann
Technik
auch mal.
Und ich.
Also nicht, dass ich gelegentlich wundersame Dinge dann mit dem Internet hinbekomme, meinen Urlaub in Frankreich organisiere und eine wunderschöne Unterkunft bekommen und eben den Kontakt einfach übers Internet bekommen, aber ich würde mir keine Filme da angucken, also wozu?
Nein.
Ich habe andere Dinge zu tun, das Leben ist live und in Farbe.
Und du guckst gar keine Filme, du gehst auch nicht ins Kino?
Ganz ausgewählt.
Oh.
Und das sind dann eher so Filmwochen, wie die türkische Filmwoche, empfinde ich als sehr bereichernd und sehr aufschlussreich. Und ja, das ist auch atmosphärisch dann nochmal 3D.
Ja, und vielleicht nicht ganz so viele Nacho-Fresser. Ne? Ulrike,
okay.
Schönes Wochenende.
Ja, ich danke dir für das Gespräch.
Und gute Nacht, tschüss.
Gute Nacht, tschüss.
Und jetzt machen wir Nachrichten und danach reden wir über Gott.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Am Karfreitag reden wir über Gott, weil wir das jedes Jahr machen. Und wo kämen wir denn, wenn wir das nicht jedes Jahr machen würden? Hallo Felix.
Ja, moin.
Moin. Wie sieht dein Gott aus, Felix?
Naja, früher einmal war er da, aber heutzutage ist er nicht mehr so für mich das Thema. Ich bin ja getauft, ich bin konfirmiert, da war noch alles schön und gut, aber naja, man wendet sich ab, sagen wir es so.
Deine Konfirmation ist jetzt noch nicht so lange her, 6 Jahre vermutlich? Nee, 4.
Ja, genau.
Vier, ne? Mit 14 wird man konfirmiert.
Ja,
ne?
Genau, mit 14 war das, glaube ich, auch.
Wie war das denn so? Weil ich kann mich an meins kaum noch erinnern, weil es war mir auch so egal. Das war so, ja, macht man halt, weil die Nachbarn das machen. Und ich weiß nur, ich hab gefühlt, musste ich jahrelang immer zu so einer Unterrichtseinheit gehen. Und das
genau, das war bei mir auch.
Erzähl mal, wie das war.
Ich hatte keine Lust mehr drauf gehabt nachher. Wollte schon gar nicht mehr, aber naja, man musste halt durch.
Wie lange ging das denn?
Waren das, ich glaube, 3 oder 4 Jahre und dann wende ich die Konfirmation und seitdem an, nee, geht gar nicht mehr.
Hast du während dieses Konfirmationsunterrichts und während oder um die Konfirmation herum denn irgendwie ein besonderes religiöses Empfinden gehabt?
Naja, zum Anfang ganz früher durch meine Eltern und so auf jeden Fall, aber wie gesagt, das war dann nur wegen Freunden und sowas bin ich dann gefahren.
Genau, und viel Geld, ne? Geld von der Verwandtschaft.
Genau.
Ja.
Genau.
Bei mir genauso. Meine erste Stereoanlage war dann damals vom Konfirmationsgeld.
Oh, na, ich hatte die Spaß und habe mir jetzt ein Auto geholt.
Okay, so viel Kohle ist bei mir damals nicht zusammengekommen.
Ja, ich habe ja schon früher von der Taufeige auch noch ein bisschen was übergehabt.
Ah ja.
Ja.
Gibt es irgendeinen Schlüsselmoment, in dem du vom Glauben abgefallen bist? Oder warst du eigentlich nie wirklich dabei?
Naja, früher mal ja, aber dann halt irgendwann hast du gemerkt, da kommt halt nichts. Und dann hört man da, das ist halt nur Heuchelei und sowas. Und von daher, da ist gar nichts mehr.
Was hätte kommen müssen, damit du weiterhin an Gott glaubst?
Na, ich schätze mal, wie so ein Blitz oder irgendwie sowas, was mir, wenn ich jetzt was gebraucht hätte, dass genau dann genau das oder die Person da wäre.
Also im Grunde einfach so eine Güterabwägung.
Genau.
Der Aufwand, den ich treibe, um diese möglicherweise nicht existente Wesenheit zu ehren und zu preisen,
ja,
lohnt sich nicht.
Ja so. Das ist, naja, wenn mal eben eine Person da wäre, so früher, jetzt ist vielleicht mal gebraucht oder so, aber naja, ist halt nicht gekommen und von daher ist es weg.
Und auch ganz weg. Und du hast nicht das Gefühl, dass da vielleicht doch noch was sein könnte. Also irgendwie, dass da noch so ein Gott ist.
Da wird doch nie was sein oder sowas. Mhm. Ich warte jetzt nur auf die richtige Frau fürs Leben und dann geht's weiter. Nicht wundern, wir feiern hier nur ein bisschen. Ich bin durch den Nebenraum gegangen.
Ja, dein Kumpel wollte originell sein, weil er dachte, hey cool, dann kann man mich im Radio hören. Dabei,
kann sein, ja.
Dabei facepalmen jetzt alle und denken sie, oh, was eine arme Sau.
Yeah. Na gut.
Naja. Was feiert ihr denn? Was feiert ihr? Feiert ihr Ostern oder feiert ihr einfach irgendwas?
Ach nö, das ist einfach so, wir haben alle Urlaub und wollen halt unser Leben genießen und deswegen.
Ja, das sollte man sowieso tun. Genießt, genießt eure Leben.
Jo,
Felix, vielen Dank.
Jo, schönen
Abend. Gute Nacht, tschüss.
Ja, tschüss.
Und guten Abend, Luisa. Hi.
Hi, kannst du vielleicht noch jemand anderes zuerst vernehmen, weil ich bin gerade noch in der Bahn.
Alles klar, dann schmeiße ich ihn nochmal in die Warteschleife.
Okay, danke.
Okay. Wie lange bist du noch in der Bahn?
Wahrscheinlich bis der nächste durch ist, hoffe ich mal.
Alles klar. Okay, dann halt durch. Ciao. Tschüss.
Ja.
Das nenne ich doch mal, da bringt sich die Hörerschaft gleichsam ein. Jetzt bin ich begeistert. Jetzt habe ich halt nicht geguckt, wo, dann nehmen wir mal den Matze. Hallo Matze.
Hallo.
Hallo.
Grüß dich.
Matze, wie sieht dein Gott aus?
Also, ich habe mein Gottesbild schon lange verloren. Da war ich auch mal, ich muss mal sagen, ganz ehrlich, als Kind habe ich an sowas geglaubt. Und da habe ich auch vor Bett gekniet und habe für das Beste gebetet, dass meine Schulnote besser wird, dass ich nicht sitzen bleibe, sozusagen.
Ja, ja, als Kind, ich sag dann auch immer, als Kind haben wir auch an den Weihnachtsmann geglaubt.
Richtig, so ist es ja. Und ich wurde ja irgendwann erwachsen und also ich glaube nicht an Gottheiten oder an sowas. Was ich sehr interessant finde, weil ich lese seit sehr vielen Jahren Science Fiction und ich habe auch, es hört sich auch doof an jetzt, wenn ich das vielleicht sage, aber dieses Modell ist ziemlich einleuchtend, weil es trifft zu vielen Punkten bis jetzt mittlerweile ganz schlagkräftig zu. Und ich glaube auch daran, Darwin sagt ja jedem was. Und ich glaube eher an den Darwin und an seine Evolutionstheorie, an Götter. Weil
da stellen sich mir jetzt die Nackenhaare auf, weil man muss nicht an Darwin glauben.
Ja,
und
gut,
ist auch eine, die Evolutionstheorie ist etwas, an das man nicht glauben muss. Das Schöne an Theorien ist, dass man nicht an sie glauben muss, sondern sie überprüfen kann. Und wann immer man die Evolutionstheorie hernimmt und sie zu überprüfen versucht, stellt sich raus, oh, stimmt. Das heißt, du brauchst nicht dran zu glauben. Das ist ein Antagonismus, das ist ein Antagonismus, den viele Menschen...
Das, was normalerweise ich immer sage, ich glaube an die Wissenschaft. Und das, das ist das, was ich eigentlich immer zu pflegen sage.
Nee, da auch nicht
das
gut.
Das mit Darwin war jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber...
Auch da muss ich... Ich habe da arge Probleme mit, weil die Wissenschaft ist auch etwas, woran man nicht glaubt. Sondern die Wissenschaft ist eine Methode. Mehr ist das nicht. Nicht mal das. Die Wissenschaftler sind hoffentlich in der Lage, Dinge zu erklären. Aber die Wissenschaft ist zunächst mal nur eine Methode, die wir anwenden, um Erkenntnis zu produzieren. Und interessanterweise ist Wissenschaft die einzige Methode, die wir haben, um unsere Erkenntnis zu steigern. Das ist die Frage. Vielleicht kommt irgendwann jemand dahinter, vielleicht findet irgendjemand irgendwann mal eine andere Möglichkeit, Erkenntnis zu produzieren. Aber
das ist eine Abwandlung von der Wissenschaft. Aber es wird immerhin Wissenschaft, immer wird auch Wissenschaft bleiben. Der Gottesglauben ist für mich eine Art bequeme Art, um für den Menschen, um nicht weiter nachdenken zu müssen. So, dann gibt es halt einen Gott und der Gott, der regelt alles. Und ich vergleiche das immer, wie es damals Douglas Adams gesagt hat, falls der ein Begriff ist, der hat Per Anhalter durch die Galaxie geschrieben. Und Douglas Adams hat ungefähr so gesagt, eines Tages ist halt Ugg aus seiner Höhle gekrochen und ist mit seinem Vetter den hat er halt getroffen und dann haben sie sich da vor der Höhle, haben sie sich mal unterhalten und die hatten gerade genug zu essen da und hatten die Zeit, sich zu unterhalten. Ja. Und da sagte so der Ugg zu Ugga, ja Mensch, guck mal hier, der Wald, da ist unser Wild, unser Vieh drinne, das können wir jagen, da können wir satt werden. Mensch, das, wo kommt denn das her? Und die Höhle, in der wir leben, wo wir sicher sind vor den Räubern, vor den gefährlichen Tieren. Ja, Mensch, wo kommt denn das alles her? Und so, wir können Feuer machen und ja, das muss doch jemand Großes gemacht haben. Wir haben Wasser hier vor unserer Höhle im Fluss, wir haben irgendwas zu trinken, uns geht's doch gut. Also genauso könnte aber auch eine Pfütze denken, sage ich jetzt immer. So sagt das Douglas Adams ja auch. Mensch, hier werde ich wach in einem Loch. Das ist doch perfekt für mich gemacht. Ja. So, das muss doch jemand gemacht haben, der unsichtbar, der mehr Macht hat als ich. So.
Ja, das ist so ein grundsätzliches, das Pferd von der falschen Seite aufzäumen. Ne?
Also letztendlich wird die Pfütze aber auch ihre Augen aufmachen, wenn sie verdunstet ist bis zum letzten Tropfen und da ist doch jemand da, der höher ist, der sie beschützt. Also das ist... Es ist alles so, ich glaube das nicht. Ich kann das alles wirklich nicht glauben. Also für mich ist wirklich dieser Gottesglaube absolut absurd. Also absolut absurd ist das für mich. Das ist eher eine, wir werden uns weiterentwickeln, müssen wir auch. Und wir werden uns, ich weiß nicht, ob dir das Bibelschalenmodell vielleicht was sagt.
Erklär mal, das Wort selber sagt mir nichts.
Also das ist so eine Art Evolutionstheorie auch so, die halt bei der Perioden-Science-Fiction halt so vorkommt da sozusagen. Und die trifft ja bis zum heutigen Punkt immer noch zu. So halt, der erste Punkt ist halt so, du bist halt unbelebte Materie, Planeten, Sonnen, Galaxien und organisches Leben existiert noch gar nicht. Und dann kommt der zweite Stufe, das ist Lebensform, das bedeutet so Pflanzen, Tiere ohne soziale Gemeinschaften, Intelligenz und Bewusstsein. Sowas ist alles noch nicht vorhanden. Und dann irgendwann kommt dann intelligentes Leben, welches seinen Planeten noch nicht verlassen hat, aber halt so Jäger-Sammlergesellschaften sind bis hin zu industriellen Gesellschaften. Das hatten wir ja, sagen wir mal, ungefähr noch bis 1940er Jahre hatten wir es ja noch. Und dann irgendwann tust du halt dich zum Leben entwickeln, dass du interplanetarische Raumfahrt betreibst regelmäßig. Das machen wir ja gerade. Und bis zu diesem Punkt kommt es noch. Und dann gibt es noch 5 andere Punkte, aber
wenn
das
wir,
ist dann wird oft, da glaube ich auch nicht so richtig. Das ist
wenn wir klar. Wenn wir zu anderen Welten fliegen irgendwann, werden wir dann unsere Götter mitnehmen?
Ja, zwangsläufig, definitiv. Ich glaube auch, dass, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Du brauchst religiöse Führer, aber ob das unbedingt jetzt auf den Gott und so hinauslaufen muss.
Darum sage ich ja unsere Götter.
Ja, unsere Götter. Das, aber trotzdem, ja, Götter wird es immer geben in der beim intelligenten Leben, denke ich mal, egal wie weit wir interplanetar weiter oder egal in welche Galaxien wir weiter vorstoßen. Unsere Sterngötter werden uns immer sage ich jetzt mal, die werden uns immer begleiten. Zu der wir beten, aber ich glaube eher, das muss mit die Ethik spielt da eher eine Rolle. So, wenn wir eine ordentliche Ethik entwickeln, insgesamt in der ganzen Menschheitsgesellschaft, in unserer ganzen Gesellschaft, auf dem ganzen Planeten, wir sind eine Rasse, sage ich jetzt mal. Obwohl man, es ist immer schlimm zu sagen, wenn ich das jetzt sage, Rasse, wir sind Menschen.
Wir sind eine Rasse.
Und wir sind eine Rasse. Es gibt nicht so diese rassistischen Ausdrücke wie Neger und bla 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 oder das und das, das ist Schwachsinn. Wir sind alles Menschen. Jo. Wir können alle miteinander in eine Kiste springen, es kommen Kinder raus und fertig. Also gibt es nicht verschiedene Rassen.
Nee, gibt's auch nicht, aber eben. Mach das mal den Dummen klar.
Ne? Ja. Halt ich hoffe schwierig. Ja, die sterben ja irgendwo noch aus.
Ja, im Moment sieht's ja eher so aus, als würden die irgendwie, die verlieren so langsam jede Scham und reißen überall das Maul auf, ne?
Ja, traurig, ja. Aber das ist, Gott sei Dank sind wir hier bei uns so, dass die Dummen werden eigentlich so auch als Dumme betrachtet und auch so behandelt, muss ich mal sagen, ganz ehrlich. Die sind ausgegrenzt, richtig so. Was soll man sich mit so einem Pakt, sage ich mal ganz ehrlich, das ist Blödsinn. Außerdem, das schwenkt schon wieder ab, wir sind ja bei Gott. Und wie gesagt, so, na, mal gucken, wie weit wir kommen, vielleicht werden wir uns so eine Art Superintelligenz vergeistigen oder so, das ist ja so eine Art, gibt es in vielen Science-Fiction-Serien wie Stargate, sonst so, dass sich dann irgendwann die Menschheit oder vielleicht sogar die ganze Galaxie, die ganze Milchstraße zu einer Superintelligenz entwickelt und danach vielleicht beim nächsten weitere Schritte geht.
Sich zu einer Superintelligenz entwickelt, die woraus besteht?
Superintelligenzen sind das ist eine Art Mächtigkeitsballon, die bestehen aus dem geistigen Potenzial der ganzen Lebewesen, aller intelligenten Lebewesen in der Galaxie. Also normalerweise, dass die Theorie Superintelligenzen entwickeln sich aus einer gesamten Galaxie und diese Superintelligenz schafft sich weitere Mächtigkeitsballungen und das sind andere Galaxien,
das ist jetzt
die
auch,
entweder
das ist
positiv oder negativ beeinflusst.
Peri-Rodan-Universum jetzt gerade, oder?
Richtig.
Ja, okay, verstehe.
Ja. Und
weil was das natürlich unterschlägt ist, beziehungsweise was diese Idee, ich glaube im Peri-Rodan-Universum gibt es auch Telepathie, ne?
Ja,
da gibt's funktioniert das mit der Superintelligenz auch. Weil das wäre halt die Voraussetzung dafür, weil wir sind halt nicht vernetzt miteinander.
Deswegen, rein theoretisch wäre nur die technische Superintelligenz bis heute denkbar sozusagen, sagt man so. Aber das wäre letztendlich ja auch ein logischer Schritt, letztendlich den im Planet komplett gehen könnte und sich per Technik vergeistigen würde. Und das wäre ja letztendlich... Könnte man heute aus unserer Sicht, so, wenn sowas wirklich entstehen würde, irgendwo anders, in irgendeinem Nachbarsonnensystem, 20.000, 30.000 Lichtjahre weiter weg, was weiß ich, und irgendwann trifft diese Superintelligenz auf uns, in unserem jetzigen Entwicklungsstand, würden wir die als Gottheit ansehen. Obwohl sie nichts weiter ist als eine Entwicklung, die künstlich herbeigeführt wurde von Wesen, die natürlich geistig und technisch fortgeschrittener sind als wir. Und deswegen, und diese Theorien, das lassen mich komplett an den Gott zweifeln, weil das schlägt mir ein. Wir sind so weit technisch, Wir haben vor 120 Jahren nicht geglaubt, dass wir auf dem Mond landen würden.
Ja, und mittlerweile arbeiten wir am Human Brain Project und versuchen, das Gehirn zu simulieren.
Eben, und wir spielen Gott und
scheuen uns aber vor der Verantwortung.
Ne? Richtig. Und das ist es nämlich, was fehlt. Es fehlen anständige Gesetze und eine richtig, dass sich die Menschheit auch dazu bekennt, endlich, dass wir diese Schritte machen, weil irgendwie, wie gesagt, die Kirche hat viel zu viel Einfluss und die Kirche durfte, also wenn es nach mir ginge, würde die Kirche einen Vereinsstatus bekommen.
Ja.
Die durfte gar nichts mehr zu sagen haben, nichts mehr.
Das wird nicht gehen, ne? Das wird nicht gehen, dass sie nichts mehr zu sagen haben, weil die ganze Strukturkirche viel zu tief in die Menschen eingeprägt ist. Das heißt, jeder, der ein Gesetz verhandelt, also im demokratischen Prozess, der demokratische Prozess, der findet halt auch zwischen religiösen und nicht religiösen statt.
Aber es wird doch nebenbei schon gefuhrwerkelt, schleichend geht es doch voran, dass die Kirche immer mehr vertrieben wird aus den Köpfen der Menschen. Ja, und auch in Europa und Deutschland an, gerade ehemalige DDR. Wie war es damals der Leitspruch? Kirche ist die, nee, Religion ist das Opium des Volkes. Ne? Das ist, die Kirche hat irgendwann auch keine Bedeutung mehr. Also für viele, also für meinen ganzen Freundeskreis definitiv nicht mehr. Da ist jeder derselben Meinung, wie ich die habe. Gut, nicht so fantastisch wie ich, aber niemand glaubt an den Gott. Ich bin da immer noch ein kleiner Utopist.
Menschen wie Götter. Hast du das gelesen?
Nee, doch nicht.
Mach, Menschen wie Götter. Tolles Buch.
Tue ich mir gleich mal
sehr tolles Buch von, also es ist mir auch mal empfohlen worden, das ist das erste zum Thema russische Fantastik gewesen, das ich je gelesen habe und war sofort ganz schrecklich angefixt.
Also die Russen haben echt gute Bücher geschrieben, muss ich überhaupt mal sagen.
Sergei Snegov, Menschen wie Götter. Und jetzt schmeiße ich dich raus, weil ich noch mit Luisa sprechen muss und die Sendung gleich zu Ende ist. Tschüss Matze, schönes Wochenende.
Dir auch, tschüss.
Tschüss. Und das letzte Wort erteile ich Luisa!
Hi.
Was ist denn das für ein Lärm?
Nein, ich steige jetzt gleich aus und ich habe noch eine Station, aber...
Ja, scheißegal, komm.
Ist ja eh frei.
Das letzte Wort hast du jetzt. Wie sieht dein Gott aus, Luisa?
Also, ich wollte noch mal so eine Lanze für den Gott, also den christlichen Gott, Jesus Christus, brechen. Und da wollte ich auch sagen, dass... und einfach, ich habe jetzt einen Faden verloren. Also, aber der eine... ich wollte noch was zu jemand sagen, was sie gesagt haben. Und zwar, das mit dem Halt und mit der Familie.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, das ist falsch. Und wenn man so herangeht und denkt, dass man, also gläubige Menschen oder Menschen, die einen Gott suchen oder den Gott suchen, dass die keinen Halt in ihrer Familie haben oder keine andere Hoffnung oder dass sie zwar verzweifelt sind.
Was hatte ich gesagt? Religion ist für einsame Menschen oder so ähnlich, ne?
Was?
Ich hatte irgendwie gesagt, dann ist Religion was für die Einsamen oder sowas, ne?
Nee, ja, aber das ist ja nicht der Fall, weil Gott kann dir geben, was dir kein Mensch geben kann. Also du wirst es nicht finden. Also ich weiß nicht, dass Menschen suchen bei anderen Menschen, was sie nicht finden können. Also die kann kein Mensch was geben, was dich innerlich ausfüllt oder was du wirklich suchst. Also das war bei mir so. Weil, ich steige aus. Einmal kurz. Kurz auf den Knopf drücken. Ich hatte äußerlich alles und mir hat nichts gefehlt. Also äußerlich hatte ich Freunde, ich hatte Studium, ich hatte dies und jenes, aber innerlich habe ich mich eben gefragt, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und dann habe ich eben Gott selbst gefragt, ob er sich mir offenbart. Und ich habe es nicht um Menschen ausgefragt, sondern ich wollte selbst wissen. Ich habe so Gott gefragt, wenn du existierst, offenbar dich. So dass ich es verstehen kann, also dass ich dich spüre.
Und dann
hat er das gemacht, noch in der gleichen Nacht. Und dann habe ich mir eine Gemeinde gesucht.
Auf welche Weise hat er das gemacht?
Na, das hört sich so ein bisschen mystisch an, aber
es war ja, es ist Religion, da hört sich alles mystisch an, von daher ist es schon in Ordnung.
Nein, auf jeden Fall war das so. Und dann, ich habe so gebetet und dann war es so, als ob so eine Macht im Raum wäre und ich habe mich dann so gefürchtet, ich habe voll Angst gehabt und dann, aber ich wusste, dass er, das war jetzt nicht unbedingt das Negative, das war so was Furchteinflößendes, aber jetzt nicht das Böse und dann wusste ich, dass er, ja, und ich hatte auch ein Problem, ich hatte eine Wohnungsnot, also ich musste aus meiner Wohnung ausziehen, ich habe eine andere Wohnung gesucht und dann hatte ich das Gefühl, dass er mir dabei hilft, dass er, also er hat sich offenbart und ich hatte auch zur gleichen Zeit das Gefühl, dass er da in meinem Problem einschreitet. Und dann hat er mich so geführt, also dass ich am nächsten Tag so eine Wohnung gefunden habe, weil ich so verzweifelt war. Also ich habe ihn auch aus der Verzweiflung, weil ich so ein Alltagsproblem hatte, so um Hilfe gebeten. Und dann bin ich halt immer weiter dabei geblieben.
Konntest du das reproduzieren? Oder war das dieses eine Erweckungserlebnis, das dich dein Leben lang jetzt im Grunde begleitet oder treibt?
Also das war halt, ja, wie du schon gesagt hast, das war das erste Erlebnis. Mhm. Aber das war jetzt, dann ging es weiter. Also ich bin jetzt auch schon 10 Jahre gläubig und natürlich versteht man dann auch mehr. Am Anfang ist halt auch Signal. Natürlich möchte man was, wie so kleine Kinder, die kommen dann halt, ich möchte das, ich brauche das. So,
Jesus, ich will ein Skateboard.
Ja, so ist es echt. Ja. Und dann aber später dann versteht man auch die Bibel, wie ist das gemeint und wie du auch gesagt hast, ich persönlich würde jetzt auch nicht alles, ich sage das Alte Testament wortwörtlich nehmen, sondern ich denke, das Alte Testament ist ein Symbol für das Neue Testament. Und da muss man das eben auch, ja, so anwenden und nicht so, ja, die Arche und die Tiere oder was weiß ich, was da immer für Fragen kommen oder, weil ganz viel ist so ein Symbol für das Neue. Und ich, wenn ich du wäre, ich würde eher mit dem Neuen Testament anfangen, nicht mit dem Alten.
Das Neue Testament interessiert mich nicht. Das Alte finde ich interessanter. Also das finde ich spannender, weil da im Alten Testament die Beziehung des Menschen zu Gott geregelt ist. Und das finde ich halt wesentlich spannender.
Ist, also eigentlich hat ja Jesus das alles revolutioniert.
Ja, Jesus
ist ja eigentlich als, also dann braucht man das äußerliche Gesetz nicht mehr. Dann, weil wenn du Jesus wirklich annimmst.
Ja, das wäre halt das Letzte, was ich täte. Ich würde eher noch anfangen, an Gott zu glauben, als dass ich an Jesus glauben würde.
Aber eigentlich, ja, du verstehst ja die Dreieinheit noch nicht, aber wenn du bei Jesus eigentlich so. Vielleicht der beste Teil davon, weil ohne Jesus gibt es keinen Zugang zu Gott. Also ja, also ich denke.
Du, da sagen dir die Juden aber was anderes.
Ja,
aber. Ah, jetzt ja, haben wir, und da haben wir dann sofort das Problem. Wir haben zwei große Religionen, die beide von sich behaupten, dass sie wüssten, wie der Zugang zu ein und demselben Gott aussieht. Eine von beiden muss falsch liegen.
Ja, das heißt,
welche?
Man muss es selbst ausprobieren und erleben.
Luisa, die Sendung ist zu Ende. Ich danke für deinen Anruf.
Ja.
Und eine
gerne.
Schöne Nacht und schönes Wochenende und schöne Ostern.
Danke.
Tschüss.
Ja,
das war's für heute, der Blue Moon am Freitag. Es geht hier weiter mit dem Night Flight und André Langenfeld. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche Freitag wieder. Da geht's dann. Oh, da krieg ich Besuch. Und zwar von einer Feministin. Und da dachte ich, dann können wir über Feminismus reden. Wenn schon mal eine Feministin hier bei mir im Studio ist, kann man das ja mal machen. Ne? Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende, schöne Ostern.
Fritz. Und das hört man.